Hallo und herzlich willkommen zu Clean Electric, dem Podcast rund um das Thema Elektromobilität. Ich bin der Philipp.
Ich bin Marcel.
Ich bin Jakob.
Ich bin der Kurt.
Hallo Marcel.
Hallo Jakob.
Hallo Kurt.
Hallo Philipp.
Servus zusammen. Das hat da ganz wunderbar geklappt. Komisch, letztes Mal hat das auch schon so gut geklappt.
Wie einstudiert, ne?
Ein eingespieltes Team.
Als hätten wir das schon mal gemacht, ja. Ja, herzlich willkommen. Das hier ist Clean Electric Episode 50. Herzlichen Glückwunsch von uns an uns.
Tada.
Tada. Tada. Genau, und ihr hört schon, die Leute, die da im Hintergrund singen, sind nicht nur Stimmen, die ihr kennt. Das heißt, es könnte sein, dass ihr den Kurt schon kennt. Der Kurt, ich darf ihn kurz vorstellen, ist nämlich der Kurt Siegel, der Präsident vom Bundesverband Elektromobilität e.V. in Berlin. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Ja, schön, dass du da bist. Du bist ja auch ein bisschen auch das Thema der Sendung heute. Wir haben uns gedacht, wenn wir schon 50 schaffen, dann holen wir auch jemanden Besonderen dazu, der viel Erfahrung hat auf dem Gebiet, der viel Einfluss hat, der auch ein bekanntes Gesicht ist. Also ich meine, man kann dich sehen neben Werner Hillebrand Hansen auf der Ehuda bis hin zum ARD-Morgenmagazin. Das ist ja irgendwie überall. Überall hält er kurz sein Gesicht rein und das finden wir auch gut. Und deswegen sind wir auch sehr erfreut, dass er hier ist heute. Wir haben an der eben angesprochenen Ehuda schon erlebt, was du alles an Geschichten parat hast. Also egal, mit was für einem Thema man kommt, es gibt immer eine Siegelgeschichte dazu. Und genau deshalb bist du hier. Ich weiß nicht mehr, ob es da Marcel war oder der Jakob, der dann oder Ruda gesagt hat, wir müssen den Kurt einladen und die Episode wird heißen, der Kurt zum Sonntag.
Hört sich gut an.
Ja, genau.
Ich glaube, oder die blaue Couch oder so.
Irgendwie so, ja. Genau. Und ja, vielleicht fangen wir einfach damit an, dass wir dich kurz ein bisschen vorstellen, oder? Ich habe schon gesagt, der BEM, der Bundesverband Elektromobilität, ist quasi so dein Wirkungskreis, oder? Was machst du da genau?
Naja, das ist aus einer Geschichte entstanden, wie vieles im richtigen Leben. Ich bin ja sozusagen vom Saulus zum Paulus gewechselt. Ich komme ja ursprünglich aus der Verbrennerindustrie. Ich habe dort meine ersten Sporen verdient im Bereich Fahrsicherheitstraining und aufgrund einer Reise in die USA mit meiner Familie vor circa 11 Jahren, bin ich auf elektrische Motorräder gestoßen, namens Zero, auf meiner Lieblingsrennstrecke in Laguna Seca. Die musste ich meiner Familie einfach zeigen. Sehe ich oben in den Dünen plötzlich Motorräder, die man nicht hört. Mhm. Das hat mich fasziniert.
Wann war denn das?
Das muss gewesen sein 2007. Okay. Mhm. 2007 oder 2008, ich weiß nicht mehr ganz genau. Die Kinder waren noch relativ klein. Ja, es kommt hin. Auf jeden Fall sind wir da losmarschiert, die Dünen hoch, weil ich wissen wollte, ist es tatsächlich so? Oder ist es nur der Wind vom Meer, der es von den Dünen wegweht, das Geräusch? Tatsächlich, es waren Elektromotorräder, das Firma Zero. Und das hat mir keine Ruhe mehr gelassen. Ich habe dann gesagt, Mensch, nachdem ich ja selber Fahrsicherheitstraining mache, das ist doch eigentlich jetzt die Idee da und der Zeitpunkt, eine Elektro-Enduro-Fahrschule zu gründen. Und ich hatte ja und verfügte ja über das notwendige Gelände dafür, offiziell alles genehmigt, sogar ausgezeichnet mit Naturschutzsiegel und allem, was dazu gehört. Haben wir schon wieder beim Siegel.
Das ist aber übrigens der Naturschutzsiegel.
Ja, bei mir gar nichts ohne Siegel. Auf jeden Fall war das so der Beginn der Geschichte. Ja, und dann bin ich heimgekommen, wieder mit einer neuen Idee beseelt, sehr zum Schrecken meiner Frau. Und habe gesagt, ich packe das. Ich bestelle 7 dieser Motorräder. Die lassen wir nach Deutschland bringen und dann starten wir das Projekt. Das war dann irgendwo 2008 Ende, Anfang 2009, ich weiß es nicht mehr so ganz genau.
Gleich 7 Motorräder? Also,
Naja, als Instruktor fährt man normal voraus und 6 können dann hinterherfahren. Das ist so das übliche Prozedere bei leichtem Enduro-Training. Also das ist jetzt nicht Motocross oder sowas, das ist Enduro-Training. Das sind so ganz banale Dinge im Gelände. Naja, und auf verschiedenen Untergründen etc. Und jetzt kamen die Motorräder und da mussten die ja auch zugelassen werden und versichert und versteuert und dann ging die Tragödie los und nahm ihren Lauf. Man musste sich damals schon sehr zusammenreißen, dieses ganze Prozedere zu überstehen. Also ich ging dann zunächst zur Versicherung, das war relativ einfach. Mein Versicherer sagte, ja, die haben eine Leistung von der 125er, die können wir einfach in der Kategorie versichern. Heute, glaube ich, sind das 11 Kilowattstunden Leistung oder so. Und dann ging es um die Steuer. Und dann bin ich mit einem Motorrad auf dem Hänger zum Finanzamt gefahren, nach Ingolstadt, und habe gesagt, ich müsste hier ein Motorrad versteuern. Eigentlich 7. Okay. Ja, wie viel Kubik? Nix Kubik. Ja, was denn? Strom, elektrisch. das gibt es nicht.
Genau, das ist
das
nicht
vorgesehen. Habe ich mir gedacht, habe ich gesagt, und deswegen habe ich eins mitgebracht. Gedacht, mitgebracht, reimt sich. Was sich reimt, ist gut. Auf jeden Fall stand es dann draußen und der Finanzbeamte war völlig schockiert, dass es sowas gibt. Und das hat er nicht in seinem Plan. Mhm. Also kann er das auch nicht machen. Da muss er mich zur Oberfinanzdirektion nach München schicken. Gesagt, getan, bin ich mit dem Hänger nach München in die Oberfinanzdirektion. Dort hat man mir dann nach einer Beschau, nenne es jetzt einfach mal so, so bin ich mir zumindest vorgekommen, mitgeteilt, dass das jetzt nicht unbedingt im Einflussbereich des Finanzdirektion Bayern liegt, der Finanzdirektion Bayern, sondern dass ich damit nach Berlin müsse, weil das sei Ländersache. Nicht Ländersache, Bundessache. So, ja, jetzt wird es aber echt kritisch. Was soll ich jetzt tun? Ja, ich kriege Bescheid in 2 Wochen, ob man da in München was machen kann oder in Bayern. Und wenn nicht, dann muss ich nach Berlin. Dann kam tatsächlich nach 3-4 Wochen ein Bescheid. Es nutzt nichts, ich muss nach Berlin. Mhm. Also wieder das Motorrad auf dem Hänger nach Berlin. Und dann stand ich vor dem Finanzministerium. Das ist kein Blödsinn. Und da wollte ich rein. Dann haben die gesagt, ob ich ein bisschen wahnsinnig sei. Da kommt überhaupt keiner rein, ich soll da draußen stehen bleiben. Also ich brauche einen Sachbearbeiter, das muss man irgendwie lösen können. Es gibt keine Regelung in Deutschland, wenn es keine Kubik hat. Okay, nach langen Hin und Her, 3-4 Stunden, kam dann einer, der sich zu mir runtergemacht hat auf dem Hof, das Ganze aufgenommen hat, mitgenommen hat und mir sagte, in 6 Wochen ungefähr werde ich Bescheid kriegen. Das war so im Mai, Juni, ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern, aber so um den Dreh rum 2009. Just zu dem Zeitpunkt kam übrigens der nationale Entwicklungsplan Elektromobilität der Vorgängerregierung oder jetzt dann irgendwann vielleicht Vorgängerregierung. Wir wissen es ja nicht.
War das schon dieses Schaufenster oder?
Nein, da ging es den nationalen Entwicklungsplan. Mhm. Da gingen noch nicht einmal die Modellregionen los. Mhm. Und also bin ich wieder heimgefahren und habe auf diesen Bescheid gewartet. Und als ich dann wieder zu Hause war, Mitte Juli, kommt plötzlich ein Schreiben tatsächlich vom Finanzministerium in Berlin. Man muss mir mitteilen, ab 1. Juli hat sich das Gesetz geändert. Das ist jetzt sofort wieder die Versteuerung Ländersache. Also ich darf praktisch wieder nach München.
Hey.
Ja, Entschuldigung, rutschen wir doch alle den Buckel runter. Jetzt wird einfach gefahren und versteuert wird nicht fertig. Ja? Sollte das jetzt noch jemand hören vom Finanzamt, bitte gern. Stehen wir für Gespräch bereit.
Das ist bestimmt nach 10 Jahren ist es jetzt verjährt, oder?
Also waren die Motorräder versichert, aber nicht versteuert. Und ich habe dann gesagt, nachdem ich die Motorräder auch ein bisschen näher kennengelernt habe und gespürt habe, dass das gar nicht so geeignet ist noch für so ein Enduro-Training, weil die Dinger waren damals eher fahrradtechnisch ausgestattet, speziell was die Bremsen betrifft. Man hat ja das erst so richtig gesehen in der Euphorie in Kalifornien, habe ich das nicht gesehen, aber als die dann hier waren, habe ich gesehen, das ist nicht die Qualität, die man braucht, um sowas zu machen. Und dann habe ich die Motorräder wieder verscheuert und habe dann aber trotzdem durchgekriegt, dass sich in der Gesetzesänderung was getan hat, weil ich dann penetrant geblieben bin. Und die Motorräder haben ganz schnell Abnehmer gefunden. Mhm. 2 gingen an BMW, 2 gingen an KTM, 2 habe ich selber verkauft und 1 habe ich bei mir belassen im ersten Schritt mal, damit meine Jungs auch ein bisschen Spaß haben.
Ja, da haben einige gesehen, da gibt es was zu lernen irgendwie, oder?
Richtig, und dann ist auch mir bewusst geworden, als ich diesen nationalen Entwicklungsplan E-Mobilität gelesen habe, 123 Seiten völlig sinnfreies Papier, da muss irgendwas passieren, weil so kriegen wir das nie auf die Reihe. Da stand ja schon das Ziel drin, bis 2020 1 Million Elektrofahrzeuge auf Deutschlands Straßen zu haben. Und man wusste ja, dass da drin steht, dass da nicht Pedelecs gemeint sind, sondern tatsächlich Autos mit Range Extendern und Plug-in-Hybriden. Das war schon mal keine doofe Idee, dass man wenigstens alles zum Anstopseln da drin hatte.
Und selbst das haben sie abgesagt letztes Jahr. Ne?
Und selbst davon hat sich unsere Kanzlerin letztes Jahr verabschiedet. Wir allerdings nicht und wir werden auch sehen, dass das stattfinden wird, weil Plug-in-Hybride und Range Extender werden dafür sorgen, dass wir die 1 Million 2020 haben. Man muss jetzt einfach mal das geht ja jetzt draußen schnell auf einmal. Mhm. Aber egal, da kommen wir später noch drauf. Und so war das Thema, erstes Kapitel abgeschlossen, Elektromobilität. Und es ließ mir keine Ruhe. Da habe ich gesagt, da muss doch irgendjemand geben oder muss doch irgendein Instrument geben, damit man diese Regierung da etwas besser verfolgt, dass man da drauf schaut, dass man überlegt, was kann man denn da tun, dass das schneller geht, dass das eine Vernetzung der Teilnehmer stattfindet. Und just zu dem Moment war ich eingeladen zu einem Elektromobilitätsstammtisch, irgendwo da bei Pforzheim. Und da habe ich dann die ganzen Leidenden gesehen. noch mehr gehört. Also der eine hat einen Segway-Verleih aufgemacht. So, jetzt ging es los. Versicherungsschild, ja oder nein. Komischerweise mit breiten Reifen ist das Segway ein zweispuriges Fahrzeug in Deutschland. Mit den dünnen ist es ein einspuriges, weil es genau um 5 cm fehlt. Ja, genau solche Dinge. Und der nächste wollte den Rollerverleih aufmachen mit E-Roller und ist gescheitert, weil das Versicherungsschild nicht so ging, wie er meinte, mit der Konformitätserklärung aus China oder sonst irgendwoher. Bei uns gab es ja da noch nichts rollertechnisch. Und alles, das hat mir dann keine Ruhe mehr gelassen. Und dann diese Geschichte auch noch mit meinen Motorrädern. Und dann habe ich vor allen Leuten an diesem Stammtisch gesagt, Leute, das geht so nicht. Ich gründe jetzt den Bundesverband Elektromobilität. Aus Jux und Tollerei, also nicht wissen, dass das tatsächlich was wird. Naja, und dann kam es zum großen Start, nämlich auf der Heimfahrt. Rief mich plötzlich jemand aus Berlin an. Ja, sind Sie der Herr Siegel? Sag ich, ja, der bin ich. Ja, ich habe gehört, Sie wollen einen Bundesverband E-Mobilität gründen. Wir haben in Berlin was Ähnliches vor, wollen wir uns nicht zusammentun. Mhm. Und das war der jetzige zweite Vorstand im BEM, der Christian Heb. Mhm. Und die hatten tatsächlich noch zusammen mit Frank Müller vor, sowas in Berlin zu starten. Da habe ich gesagt, ja, okay. Wie, was? Und dann hat er mir ungefähr 2 Stunden ans Ohr geknallt. Es war mir alles zu viel. Und ich habe dann nur gesagt, der Unterschied von uns Bayern zu den Berlinern ist, wir reden nicht ganz so viel, also außer ich. Ich komme jetzt nach Berlin.
Ich bin froh, dass du das gesagt hast.
Ja, wir kommen jetzt nach Berlin und wir gründen den Verband Auspasta. Ja, wann? Da sage ich, übernächste Woche hätte ich Zeit, seid ihr da, dann treffen wir uns irgendwo auf ein Bier und dann machen wir eine Satzung und alles ist gut. Und da habe ich noch einen meiner besten Freunde dazu eingeladen, der hat gerade eine Firma im Aufgeben, die hat er an seinen Bruder übergeben, den Michael Hofmann, und der ist der Pate von unseren Kindern und im Hochfahren nach Berlin. Sowas, ich habe ihn angerufen, magst nicht mitmachen, wir gründen einen Verband Elektromobilität. Also E-Mobilität, so habe ich gesagt. Ja, bin ich dabei. Und im Auto reden wir erst über die Kinder und bla bla bla. Und irgendwo bei Bayreuth sagt er, kurz, seit wann magst du in Immobilien? Sag ich, Michael, ich mach nicht in Immobilien. E-Mobilität. Oh, das ist auch geil, bin ich dabei.
Passt.
Und so war das eigentlich gebonkt. Und wir haben tatsächlich an diesem Nachmittag, ist kein Blödsinn, die Satzung aufgesetzt. Dann haben uns allerdings, weil wir nur zu viert waren, 3 Leute gefehlt, weil du musst ja so einen Verband gründen, 7 sein und jeder muss mindestens 150 Euro einbezahlen. Dann haben wir schnell noch durchgerufen an alle, die wir kennen, die irgendwas mit E-Mobilität zu tun haben. Da war unter anderem auch der Peter Grett dabei, kann ich mich noch erinnern. Also ein Urgestein in dieser Ecke. Ja, und dann haben wir an diesem Tag tatsächlich den Bundesverband E-Mobilität gegründet. Das war Mitte Juli 2009. Also wir feiern nächstes Jahr übrigens 10-Jähriges.
Verrückt.
Und jetzt muss ich noch eine Geschichte erzählen, weil die ist geil. Der Frank Müller, der war der Oberinfizierte bei uns. Ja, wir müssen sofort einen Shop eröffnen und da muss ein Büro rein und das muss der BEM sein und da hat er schon eine Lage und da hat er auch schon einen Shop und einen Laden am Splittelmarkt in Berlin.
Oh.
Mhm. So eine geile Lage, alles toll. Direkt daneben das Wall Street Hotel, also Wallstraße heißt ja die Straße und das Hotel hieß dann eben Wall Street. Sag ich, nur mit was bezahlen? Jetzt haben wir gerade mal jeder 150 Euro investiert und ihr braucht es nicht glauben, dass ich da in Vorleistung gehe und das einfach mal durchfinanziere für das erste halbe Jahr. So eine Location kostet ja Geld. Und das war damals ein relativ überschaubarer Betrag, was die Miete betraf. Das waren, glaube ich, so 2400 Euro. Davon wollte er 800 übernehmen für seinen Laden und der Rest wäre beim BEM hängen geblieben. Irgendwie so in dem Dreh. Und sage ich, Leute, erst mal arbeiten, akquirieren, Mitglieder finden, etwas aufbauen, erstmal eine Strategie entwickeln, ein Papier dazu und dann können wir loslegen. Ja, das wäre aber jetzt wichtig und schnell. Dann habe ich gesagt, dann müssen wir Kaltakquise machen. Ja, wie? Und ich sage, jetzt zeige ich euch mal, wie das geht. Und dann sind wir von der Kneipe raus in dieses Wall Street Hotel rein. Da habe ich gesagt, ich hätte gerne den Geschäftsführer gesprochen. Ja, wer wird denn sein? Sage ich, mein Name ist Siegel, Bundesverband Elektromobilität. Wir eröffnen nächste Woche hier daneben ein Büro mit Job.
Klingt gut.
Ja. War in keinster Weise irgendwo. Und dann kam tatsächlich der Geschäftsführer, das war ein Holländer, ein super sympathischer Mann, habe ich das erzählt. Sage ich, schauen Sie, wenn wir jetzt da den Verband installieren, wir werden bald 100 Mitglieder haben oder mehr, vielleicht auch 200. Und dann müssen wir die ja, wenn die nach Berlin kommen, irgendwo unterbringen und schlafen lassen. Mhm. Und da füllen wir ihr Hotel damit, weil sie sind ja direkt daneben, das passt doch. Allerdings kostet halt die Mitgliedschaft 2500 Euro im Jahr. weil damit war die erste Miete herin. Und er sagte, ja, jetzt hat man nur keinen Mitgliedsantrag. Den hat dann der Christian Heb, der ist bei uns zuständig für alles, was ID ist und die ganzen Visitenkarten und den ganzen Broschüren, bla bla. Der hat uns dann mal schnell in 2 Stunden Visitenkarten entworfen. Dann haben wir die Visitenkarten abgegeben, dass das auch schon nach Adresse ausschaut. Und 2 Wochen später haben wir die Location eröffnet. Das war der Anfang des Bundesverbands E-Mobilität.
Nicht schlecht, ey.
Nicht schlecht.
Raketenstart.
Ja. Also gut gepokert auch.
Jo.
Ja.
Just zu der Zeit hat übrigens auch am Potsdamer Platz auch eine Veranstaltung stattgefunden von RWE zum Thema E-Mobilität. Mhm. Eine der ersten überhaupt. Toll aufgemacht, tolle Location, Riesenstand. Und da sind wir dann auch reinmarschiert und haben uns gleich jeder mit einem Titel vorgestellt. Das haben die alle total, hat die alle total beeindruckt. Mhm. Wir wussten allerdings noch gar nicht, um was es geht. Wenn mir damals jemand gesagt hätte, was da draus wird, bin ich mir nicht sicher, ob ich Ja gesagt hätte.
Bist du nicht zufrieden mit dem, was daraus geworden ist?
Ja, doch, jetzt im Moment sehr. Okay. Allerdings, es ist schon, also wenn man die Geschichte betrachtet und dass man überlegt, dass wir nächstes Jahr 10-Jähriges feiern, dann zeigt mir das persönlich schon, wie hart diese Arbeit war, diesen Verband überhaupt auf die Beine zu stellen. Es war so, wie wir es in unserem Strategiepapier eigentlich beschrieben hatten. Es gab am Anfang so einen Riesenhype, da war ja 2019 E-Mobilität in aller Munde.
Ja, ihr wart eigentlich von Anfang an dabei.
Genau, wir waren immer dabei von Anfang an und dann sind auch die Mitgliederzahlen gleich mal auf 90, 100 hochgegangen und wir hatten ja, unser Ziel war es ja in erster Linie, nicht um Gottes Willen nur, sondern in erster Linie Firmenmitglieder zu bekommen, um das Netzwerk einfach zu stärken, um mehr, ich benutze das Wort sehr ungern, Lobby zu bekommen, weil das, was wir machen, ist nicht Lobbyarbeit, das ist einfach Gutes für die Sache. Und wir lassen uns da auch von niemandem beeinflussen bis zum heutigen Tag nicht, aber das können wir immer noch besprechen. Fakt ist auf jeden Fall, wir haben es gemacht. Und so wie es im Strategiepapier stand, ist es auch hochgegangen, ganz steil. Dann kam das tiefe Tal der Tränen, das ist jetzt ungefähr so 4 Jahre her, 5 Jahre. Da ging es wirklich im Berg ab, da hat man einfach kein Gefühl mehr gehabt oder hat nie das Gefühl gehabt, das kann jemals was werden. Aber wir haben nicht locker gelassen, wir haben gesagt, nee, das kann es nicht sein. Wir haben jetzt investiert, wir haben alle unsere Zeit investiert, teilweise auch Geld. Das kann es nicht sein, das muss weitergehen. Und jetzt kommt das, was im Strategiepapier auch drin stand, nämlich so eine ganz kontinuierlich ansteigende Kurve. Die Mitgliederzahlen werden mehr und mehr und jetzt geht es in die richtige Richtung. Blöderweise natürlich auch ein bisschen unterstützt durch diesen scheiß Dieselskandal. Also es ist eigentlich blöd, das als Grund anzugeben, aber es ist tatsächlich so. Mhm. Wenn alle ein bisschen vernünftiger gehandelt hätten und hin und wieder mal ein bisschen auf uns gehört hätten, hätten wir uns den Mist gar nicht antun müssen.
Das Tal der Tränen, war das jetzt eigentlich nur ein Abgang von Mitgliedern oder war das eher so, ja, weil halt nichts passiert ist, weil halt nichts voranging, weil es keine Autos gab, weil es keine Ladeinfrastruktur gab oder wie hat sich das quasi dargestellt?
Wir hatten das Glück, immer treue Mitglieder zu haben. Wir haben uns auch den Arsch aufgerissen für unsere Mitglieder, das kann ich wirklich so sagen. Also es wird kein Mitglied geben, das sagt der BEM, hätte nie das getan, was in seiner Macht stand, um das Mitglied auch vorne zu halten. Weil es geht natürlich auch darum, du hast ja viele junge Unternehmen als Mitglied in so einer Branche. Und da haben manche Start-ups dabei gewesen, wo es uns darum ging, dass wir die am Leben halten. Was haben wir alles bewegt dafür? Und das war nicht der Grund. Der Grund war tatsächlich keine Fahrzeuge. Außer Pedelecs und E-Bikes war ja nichts zu haben, hin und wieder mal ein Roller. Das war es aber dann auch schon. Und auch keine Infrastruktur. Wir haben ja damals vehement um die Infrastruktur gekämpft. Ich kann mich noch erinnern, wir haben dann tatsächlich in unserem Bezirk Splittelmarkt vorm Wall Street Plaza Hotel, so heißt es, tatsächlich die erste große Ladesäule in Berlin installiert mit allen Mitteln. Das war ein Kampf. Berlin ist ein extrem schwieriges Pflaster, weil man hat ja lauter Bezirksbürgermeister. Jeder ist so in seinem, der König. Und lässt sich ungern vom anderen was sagen. Ein Miteinander gibt es da nicht. Da gibt es ein Hacken und Stechen und Raufen. Das tut manchmal richtig weh. Es zieht sich übrigens durch bis zum heutigen Tag. Also Berlin-Ladeinfrastrukturaufbau, wer das schafft, da ziehe ich nicht einen Hut, sondern alle, die ich habe.
Da ist ja Ubitricity ja schon dran gescheitert. Ne? Die haben ja auch versucht, ein bisschen was da zu machen.
Ja gut, die haben halt dann London genommen. Also ja. Ganz ehrlich, ich bin da inzwischen komplett schmerzfrei. Es ist ja auch so eine Tendenz. Ubitricity, kann ich mich gut erinnern, als ich das erste Gespräch mit denen hatte, 6 Jahre her. Ich habe die Leute bewundert. Ich habe gesagt, hey Leute, was macht ihr da? Das ist so geil. Ja, aber halt auch niemand, der da irgendwo was drauf gegeben hätte. Die Autoindustrie hat es torpediert mit allen Mitteln. Und da, wo sie wirklich Ansatz gefunden hätten, sind sie an den Behörden gescheitert. Da war der Berlin so das klassische Beispiel. Und dann sei plötzlich kein Strom auf der Straßenlampe. Und dann hat man festgestellt, dass witzigerweise im Osten von Berlin die besseren Stromleitungen verlegt sind als wie im Westen. Das ist tatsächlich so.
Ajo.
Ja, ist kein Blödsinn. Wirklich so. Alles das hat man gelernt daraus. Das waren viele Vorgänge. Und jetzt hat es Gott sei Dank Ubitricity geschafft. Und sie haben einen professionellen Vertrieb. Und mit dem Peter Siegert jetzt jemand, das ist, den kenne ich schon von seiner Mitsubishi-Zeit. Das ist ein Prediger vor dem Herrn zum Thema und ist halt unheimlich belesen, unheimlich tief drin. Der weiß, von was er spricht, und es ist völlig egal, wo die werden Erfolg haben. Mit Sicherheit nicht im ersten Schritt in Deutschland.
Ja. Also die packen das auch wirklich an, weil ich habe jetzt mit dem Peter auch geschäftlich mit ihm zu tun. Unsere beiden Fahrzeuge, die jetzt an Technikern ausgegeben sind, einer davon hat schon einen Ubitricity-Anschluss, funktioniert super. Funktioniert super. Und vor allem, jetzt kommen ja so Gimmicks mit dazu, von wegen von Einphasenladung auf Dreiphasenladung, von Abrechnung geschäftlich über Nutzung privat an dem gleichen Anschluss mit unterschiedlichen Kabeln und getrennte Abrechnung. Also ich kriege meine Rechnung für die Firma, geeicht abgerechnet und verhindere auch mit dem ganzen System, dass Fremde über dieses System auf unsere Kosten laden. Gleichzeitig kann er, wenn die Ladebox dann frei ist, seine private Zoe dran laden und kriegt über seinen Hausstrom abgerechnet. Super. Einfach super.
Naja, Macher, keine Gotcha.
Ja?
Das ist Ubitricity. Das ist einfach so. Und das war, egal wer da am Anfang an der Spitze stand, Pavlicek und wie sie alle heißen, die haben wirklich ein hohes Durchsetzungsvermögen gehabt und die haben wirklich auch sehr, sehr viel Geduld gehabt. Und das bewundere ich sehr. Das ist ähnlich wie bei uns. Und wie gesagt, das ist nicht an den Mitgliedern gescheitert, dieses Tal der Tränen ist nicht deswegen gekommen, sondern tatsächlich, weil viele Dinge im Argen lagen. Man muss jetzt aber mal in die Tiefe gehen, warum. Man hat ja die hehren Ziele verfolgt, auch in dem Nationalentwicklungsplan mit diesen Modellregionen zu starten. Waren ja dann am Anfang mal 17. Ganz stark hat da begonnen auch mal das Allgäu, kann ich mich noch gut erinnern. Dann kamen so Dinge wie Ewald. Aber natürlich auch im Norden, Hessen, Nordrhein-Westfalen, überall gab es so einzelne Cluster. Und das hat eigentlich ganz gut an Fahrt aufgenommen. Und jeder hat so eine eigene Thematik immer gehabt. Das Allgäu hat sich so ein bisschen auf die Touristen konzentriert. Der Ewald war ein bisschen hochschulgetrieben mit in verbindungsintermodaler Ansatzgeschichten. Schon die ersten Mal so andeutungsweise war natürlich auch Ladeinfrastruktur. In Hessen hat man sich ganz stark auf die Wirtschaftsmetropole konzentriert, damals noch im Modell Region. In Nordrhein-Westfalen hat man ganz andere Dinge auf dem Trichter gehabt, wie zum Beispiel auch wieder Verbindung der einzelnen Verkehrsträger, intelligente Weise. Man hat auch sehr viel auf Ladeinfrastruktur gesetzt am Anfang. Überall ist irgendwo ein bisschen was passiert. Im Osten waren es mehr so diese Geschichten, wie man damals probiert hat, zum Beispiel bei der Polizei erste Fahrzeuge zu setzen, Flotten zu setzen. Alles gute Ansätze. Leider Gottes, das war immer der Nachteil, das haben wir auch immer ein bisschen kritisiert, ich manchmal ein bisschen mehr, mit wenig Effektivität diesbezüglich, dass man sich zu wenig untereinander abgesprochen hat. Es sind in vielen Dingen, ist es dreifach gemacht worden. Und das hat sie durchgezogen bis am Schluss zu den Schaufenstern. Ich war mal bei einer Präsentation erst im letzten Jahr, da hat tatsächlich ein Projekt irgendwie Fördergeld bekommen und am Schluss ging es darum, einen Reichweitenrechner zu entwickeln. Ich muss mir ganz ehrlich an den Kopf greifen. Also wenn ich das höre, wird mir schlecht. Aber jetzt mal beiseite. Man hätte eine Koordinationsstelle gebraucht, die das richtig sauber koordiniert, die das beobachtet, die das übereinanderlegt, die das kennt, die Effektivität einfach da rausholt und nicht nur am Schluss schöne Broschüren macht, indem man dann zeigt, ja, das haben wir gemacht, aber am Schluss stellt sich raus, das haben wir alle gemacht. Modellregionen. Aber trotzdem war ein Anfang. Modellregion war da auch der richtige Name. Jetzt kommt der nicht so richtige Name. Nämlich die Schaufenster. Und ich als Kaufmann, der ich ja einer bin, sehe ein Schaufenster halt tatsächlich wie ein Schaufenster. Das heißt also, wenn ich ein Produkt entwickelt habe, stelle ich es da rein. Warum? Weil ich es verkaufen möchte.
Damit man sieht.
Weil ich es an den Endkunden bringen möchte. Damit man es sieht, damit man es spüren, erfahren, testen kann. Und das waren halt die Schaufenster ganz und gar nicht. Die Schaufenster am Schluss ist tatsächlich und bis heute so gewesen. Im Großen und Ganzen waren das Testlabore, wo man viel probiert hat. Man hat am Anfang auch hehre Ziele gehabt, Fahrzeuge auf die Straße zu bringen. Und das ist auch in dem ein oder anderen Schaufenster gut gelungen, in anderen weniger. Ich unterstelle keinen der Akteure Inaktivität, weil die waren alle extrem bemüht, etwas zu tun. Aber auch hier hat es an der Koordination gefehlt. Und das Wort Schaufenster war falsch. Man hat eben das nicht getan. Man hat weiter geforscht und entwickelt, anstatt dort drin tatsächlich etwas Praxisnahes zu machen. Baden-Württemberg ist vorausgeeilt. Ein Herr Logen hat da immer die Feder geführt, ganz klar, weil der hat gesagt, ich bringe Autos auf die Straße. Das Land Baden-Württemberg hat natürlich auch durch die Regierung bedingt vermutlich in einem Daimler-Land plötzlich Fremdfabrikate zulassen dürfen. Das hätten sie mal in Bayern probieren sollen. Also wir haben das probiert, sinnlos. Mhm. Bei uns gibt es ein BMW oder ein Audi und sonst gar nichts. Mhm. Also war ein Ding der Unmöglichkeit. In der bayerischen Regierung, glaube ich, gibt es jetzt 3 Elektroautos inzwischen oder 4, sollen es 5 sein. Und das sind halt Audis und BMWs. Ein anderes kam da nicht in die Tüte. Das ist abgelehnt worden. Ganz einfach. Ich war zig Male im Wirtschaftsministerium, bei der CSU, eingeladen in Gremien, in Fraktionen. Ich war gerade wieder eingeladen bei der Fraktion der SPD in Irse. Da stellt man dann nach 4 Jahren fest, dass der gleiche Stand der Technik ist, also in den Köpfen der Menschen wie vor 4 Jahren. Es hat sich eigentlich nichts getan. Und das war die Krux. Und da ist halt Bayern und Sachsen, sage ich mal, nicht unbedingt ganz vorne dabei gewesen, um es sehr nett zu formulieren. Und natürlich auch extrem stark, und das muss man den Playern einfach attestieren. Und es tut mir für die Leute, die es gemacht haben, weil die waren echt bemüht, auch leid, weil die bayerische Autoindustrie alles torpediert hat, was irgendwo zu torpedieren ging. In Berlin war es ein bisschen leichter. Allerdings hat man da wieder diese Bezirksgeschichten gehabt mit den Bürgermeistern und kam da auch in dem einen oder anderen Ding nicht so weiter. Und in Niedersachsen ist erstmal gar nichts passiert, bis es einen gewissen Raimund Novak gab plötzlich, der dann Schwung in die Bude gebracht hat und auch angefangen hat, mit VW zu kooperieren und tatsächlich Projekte auf die Schiene zu bringen. Schwierig, extrem schwierig. Und leider hat Gottes nicht alles so, wie wir uns das vorgestellt hätten. Dazu wurde noch ein Tool gegründet, ziemlich parallel, die nationale Plattform Elektromobilität. Und die wurde ja von höchster Stelle geführt. Mhm. Mit keinen geringeren als den Professor Dr. Kagermann, ehemals SAP, jetzt Acker. Mit dem Aufsichtsrat bzw. Obergewerkschafter von VW damals, dem Herrn Huber, der dann krankheitsbedingt ausscheiden musste. Und last but not least mit unserem Staatssekretär Herrn Bomber. Und der kam aber dann in die Bredouille, dass man immer ein Jahr nach Beginn der NPE auch noch den Flughafen in Berlin aufgedrückt hat.
Und der läuft ja heute noch nicht.
Nicht so wirklich.
Genauso wie die MP. Hm. Weil da ist nämlich nichts passiert. Das ist der größte Rohrkrepierer aller Zeiten. Und es gab Anhörungen im Bundestag vor den Verkehrsausschüssen, wo ich ausgerastet bin. Also wirklich. Dort hat mich dann mal ein Tischnachbar wieder auf den Stuhl zurückgezogen, weil ich nicht mehr sitzen konnte. Weil es einfach um eine ganz banale Geschichte ging. Nämlich dieses verdammte Laden in Mieteigentum oder Wohneigentum. Mhm. Wenn du heute als erster Immobilist da reingehst unter 8 Nachbarn oder 7 oder 6 oder 5, völlig egal, und willst eine Ladebox installieren und einer sagt nein, ist dann das Thema durch. Ja. Es gibt keine gesetzliche Regelung. Witzigerweise habe ich vor einer Woche eine Verbändeanhörung von der bayerischen Regierung gekriegt, die sich jetzt plötzlich um das Thema kümmert. Als ich die gelesen habe, ist mir schlecht geworden. Da steht nämlich wieder der gleiche Stuss drin. Und der hilft keinem Baureferenten, keinen Bauträger und keinen User am Schluss weiter, weil es nicht unkomplizierter wird. Das ist zwar nochmal mehrfach umschrieben und man könnte, wenn, aber nichts Verbindliches. Und wir brauchen für diese Leute eine Rechtssicherheit. Und das erinnert mich wieder an eine Geschichte, ganz zu Anfang auch, inzwischen sind es auch schon wieder 5 Jahre her, als ich mit dem ehemaligen Verkehrsminister, dem Herrn Ramsauer, zu einer Delegationsreise nach Japan geladen war, um uns dort erst einmal über Fukushima zu unterhalten. Es war ja ein Jahr danach. Und natürlich aber auch über Elektromobilität und Zukunftsmobilität und Energiewirtschaft, also Energiewende. Und der Flug dauert lang. Und wir waren nur 16 Leute in der Delegation. Man hatte sehr viel Zeit zum Reden. Mhm. Und am Rückflug saßen wir dann nochmal in einer kleinen, trauten Runde. Ich kann mich noch gut erinnern, es war der Dr. Aubel damals noch beim TÜV Rheinland, glaube ich, und meine Wenigkeit und noch 2 Leute aus dem Bauwesen. Beisammen an der Stätte der Herr Ramsauer die Frage, ja, wie wollen wir denn diese 1 Million Elektrofahrzeuge bis 2020 hinkriegen, Herr Siegel? Und wir sind ja beide eigentlich gelernte Meister. Er ist ja Müllermeister und ich bin ja ursprünglich Schreinermeister. Ne? Mhm. Und dann sage ich im pragmatischen Ansatz, Herr Ramsauer, unter Meistern hätte ich nur einen Tipp. Mir wäre es sehr recht, wenn sich die Politik jetzt endlich mal um die Rechtsrahmen kümmern würde. Damit, und die Finanzrahmen, damit die Player da draußen endlich Planungs- und Finanzsicherheit bekommen. Da stehen nämlich zig Unternehmen in den Startlöchern und haben das nicht. Und dann kann man nicht erwarten, dass die investieren und dass die sagen, es geht voran und wir haben ein gewisses Ziel, das zu erreichen gibt. Das können sie nicht erwarten, wenn sie nicht Rechtssicherheit schaffen. Und das ist ihre einzige Aufgabe. Um die deutsche Wirtschaft, um die bayerische, egal welche, müssen sie sich nicht kümmern, die können das alle selber, die sind alle nicht auf den Kopf gefallen. Wir haben hervorragende Ingenieure, wir haben hervorragende Techniker, wir haben hervorragende Leute in der Wirtschaft, die wissen, wie das geht. Ja, wenn sie meinen. Naja, sage ich, ich meine das ziemlich ernst. Passiert ist nichts. Diese nationale Plattform Elektromobilität unter diesen drei hohen Herrschaften, die ich vorher beschrieben habe, hat komplett versagt. Und zwar nicht, weil sie es nicht wollten. Ich unterstelle auch da keinen einzigen Menschen nicht wollen. Ich unterstelle ein ganz anderes Problem. Es wurden 7 Arbeitsgruppen gegründet. Von diesen 7 Arbeitsgruppen haben maximal eine richtig gearbeitet. Die anderen 6 sind einfach im Laufe des Bestehens der NPE krepiert. Und warum? Weil man dort einen Verband reingelassen hat, der das Thema einfach gar nicht wollte. Dieser Verband heißt VDA, Verband der deutschen Automobilindustrie.
Da wäre sogar ich drauf gekommen jetzt.
Also, ist doch relativ simpel. Ja. Und deswegen müssen wir jetzt, was die Zukunft betrifft, dafür sorgen, egal welches Konstrukt entsteht, dass die wichtigsten Player, die es in der Praxis gemacht haben, auch das Heft in die Hand bekommen. Und nicht Leute, die wieder hundertprozentig wissend es nicht machen wollen. Und das ist leider bis heute Fakt. Sie lesen ja heute in der Presse ein Interview vom Herrn Müller, wo er uns erklärt, also VW Big Boss in Linz vor über einem Jahr, dass der Akku die Technologie der Zukunft ist und auch den Wasserstoff- und Brennstoffzelle überholt hat. Und 5 Minuten später ein Bekenntnis dazu und 3 Minuten später in der nächsten Zeitung, dass jetzt natürlich bedingt durch die Affentests das alles noch wesentlich härter angegangen wird. Dann wird mal schnell ein Vorstandsressort geschaffen, sogar für Elektromobilität. Wenn Sie den Herrn anschreiben, kriegen Sie nicht einmal eine Antwort. Und dann liest du genau diese Woche, eine Woche später, wir werden weiterhin am Diesel forschen, weil da steckt nur jede Menge Potenzial drin. Jetzt komme ich aus einer Familie und ich habe ja selber 8 Jahre bei Audi verbracht, in meinem eigentlichen Beruf, den kann ich so nennen, weil nach meiner Ausbildung zum Schreiner, Schreinermeister und dann Fachlehrer hat mich ja die Audi AG geholt ins Fahrsicherheitstraining damals. Und das war immer schon mein Hobby, weil ich habe eigentlich, ich war einer der ersten Instruktoren für Motorräder damals. Ich war damals 19 Jahre alt und habe die komplette Ausbildung gemacht. Damals bei der Verkehrswacht noch. Und durch einen Zufall bin ich da bei Audi gelandet. Und wenn man Ingolstädter ist, hat man natürlich auch Verwandtschaft dort zwangsläufig. Und die arbeiten hin und wieder mal bei Audi. Und da ist es dann schon manchmal schwierig, wenn man dann erfährt, was wirklich gewollt wird und was eigentlich nicht so gewollt wird. Und alles das hat sich dann wieder gespiegelt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ist es bis heute sehr ernüchternd, was da dann wirklich passiert. Und Lippenbekenntnisse sind das eine, aber es zu tun ist ganz was anderes. Und das haben uns ja andere Marken vorgemacht, wie es geht. Und die sind inzwischen Marktführer. Ob das Nissan ist, ob das Renault ist. Und Tesla natürlich allen voran, die am Anfang auch ausgelacht, dann belächelt und inzwischen ernst genommen werden. Wo man mit Bashing versucht, alles kaputt zu machen, was irgendwo geht, was aber nicht mehr funktioniert, weil es einfach zu stark ist. Aber alles das zeigt, dass die deutsche Autoindustrie bis heute nicht ein wirkliches Interesse an reiner Elektromobilität hat.
Zeigt aber auch so ein ganz klassisches Phänomen, wir hatten das auch in dieser Sendung schon mal, dass die Innovation und der Antrieb für Veränderung nie da ist, wo das große Geld jetzt gerade verdient wird. Ja? Da, wo ich bin und meine Cash-Cow melke, Da sorge ich nur dafür, dass niemand an diese Cash-Cow oder die dann vielleicht sogar goldene Kuh irgendwie rankommt. Und die Angreifer sind immer die Innovativen, ja. Ich als BMW, Audi, VW, Daimler würde den Teufel tun und innovativ sein, denn ich verdiene mein Geld damit dem, was ich jetzt gerade mache. Und ich glaube, ich habe schon das Gefühl, ich habe wenig Ahnung von Politik und auch nicht viel von Autoindustrie. Aber jetzt für mich, so der von außen Blick irgendwie auf das ganze Ding ist halt, die sitzen da, die wissen genau, womit sie Geld verdienen. Die haben da ja auch sehr viel investiert, um dieses Geld zu verdienen. Ja? Und die haben ja auch jahrzehntelang viele Dinge auch richtig gemacht. Das will ich gar nicht bestreiten. Ne? Die Schwierigkeit, finde ich, ist jetzt irgendwie den richtigen Zeitpunkt zu finden, bevor der Zug dann letzten Endes komplett abgefahren ist. Ja? Und da ist wahrscheinlich diese Frage nach irgendwie Rechtssicherheit und einer Politik, die darauf, die mit dahin wirkt, dass diese Dinge passieren, wahrscheinlich relevant, oder?
Es ist alles nicht verbindlich, was wir haben, das ist das Problem. Wir haben wunderbare Gesetze aufgesetzt, wir haben eine Ladesäulenverordnung aufgesetzt, wir haben verschiedene Punkte gemacht, wie Möglichkeit auf Busspuren zu fahren mit Elektroautos. Was für ein Schwachsinn, wer in Berlin schon mal auf Busspuren geschaut hat, der weiß, was da fährt. Also der möchte nicht unbedingt mit dem Elektroauto unterwegs sein, es geht ganz einfach nicht. Es ist wieder völlig praxisfremde Dinge, anstatt dass man mit Leuten gesprochen hätte, die wissen, wie es wirklich geht.
Ja, das ist. Ja.
Weil wir haben es ja in 1000 Modellen bereits gezeigt, was notwendig ist, wie einfach es eigentlich geht. Und da muss man auch nicht unbedingt mit großen Fördertöpfen Geld in die Gegend schmeißen, sondern muss man sinnig mit dem Geld umgehen und dorthin gehen, wo es notwendig ist. Jetzt im Moment öffnet sich da so eine Klappe, weil man merkt, hoppala, wir hatten das größte Problem im Moment. Kommunen und Städte. Da wird es ein Einfahrverbot geben. Und der 22. Februar wird ein ganz interessanter Termin, weil da fallen die Entscheidungen, ob es geben wird oder nicht. Und die wird es geben. Zumindest punktuell. Es ist übrigens eine interessante Debatte. Man spricht ja grundsätzlich von Einfahrverbot für Diesel. Wir reden über punktuelle. Wir reden über nichts anderes. Wir vom Verband wollen keine Einfahrverbote. Nein, wir wollen sinnige Lösungen für die Leute, die rein müssen. Und da stellt sich die Frage, müssen die unbedingt mit dem Auto rein? Und dann die zweite Frage, mit welchen, wenn dann unbedingt? Und wer ist es dann eigentlich? Nette Geschichte am Rande. Ich sitze vor einem guten Jahr irgendwo in Urlaub in Österreich und liest Zeitung. Und in Österreich, wenn ich bin, habe ich immer viel Zeit, da kaufen wir immer 3-4 Zeitungen. Und liest den Münchner Merkur. Ein gewisser Herr Peter Anderl, seines Zeichens von der Handwerkskammer, der Big Boss, kurz davor gewählt, als Neuer, gibt folgendes Statement ab im Münchner Merkur. Wenn diese Einfahrverbote kommen, ist es der Untergang des Handels und des Handwerks. Und das geht gar nicht. Und da ist mir dann auch wurscht, ob ich Urlaub habe oder nicht. Dann habe ich das Telefon genommen und habe bei der Sekretärin von diesem Herrn Peter Anderl angerufen und gesagt, ich bräuchte dringend einen Termin bei ihrem Chef. Ob das ginge im September. Ja, machbar. Gut, super. Da gehe ich hin. Ich muss ja dem Mann ein bisschen was erzählen. Und als ich da hinkomme, zu diesem Termin, gehe ich den Gang entlang, geht die Tür von einem Seitenbüro auf und wer steht vor mir? Ein gewisser Dr. Christl. Seines Zeichens zuständig in der Handwerkskammer. Für Elektromobilität. Ja, Herr Siegel, das freut mich, dass ich Sie hier treffe, aber Sie wissen ja, warum ich jetzt rausgestürmt bin. Sag ich, nö, aber ich gehe zu einem Termin zu einem gewissen Herrn Peter Anderl. Ja, das ist mein Chef. Und wären Sie nicht, hätte ich jetzt da noch keinen Termin. Ich kenne den nämlich noch gar nicht.
Ach was.
Und sage ich, das ist ja jetzt interessant. Sag ich, jetzt sind wir zu zweit unterwegs zu Ihrem Chef, den Sie nicht kennen, wo ich jetzt einen Termin habe. Genau. Und der weiß auch nicht, was wir schon alles machen in der Handwerkskammer. Und dann ist er mit mir da rein und hat er diesem Herrn Peter Anderl erstmal 5 Broschüren von der Handwerkskammer hingelegt, was da so eigentlich alles passiert. Und dass man eigentlich schon dabei ist, das Handwerk und Handel aufzuklären, was eigentlich elektromobil geht, letzte Meile, Projekte etc., was gerade jetzt im Moment hochinteressant ist. Und der wusste es nicht. Und das war für mich wieder das Zeichen dafür, dass man sich viel zu wenig damit beschäftigt, auch untereinander zu wenig spricht, zu wenig kommuniziert und viel zu wenig effizient arbeitet. Aber das ist nur ein Beispiel von vielen. Fakt ist, man tut jetzt was in dieser letzten Meile. Fakt ist, die Städte und Kommunen stehen unter Druck. Deswegen fordern wir auch über eine Allianz für eine Mobilitätswende, die wir gerade gegründet haben, komme ich gleich drauf, in den Metropolregionen dieses Landes sogenannte Experimentierfelder zu schaffen, wo man sofort E-Mobilität umsetzt im öffentlichen Nahverkehr, in der letzten Meile mit Cargo-Bikes, in der Installation von Ladeinfrastruktur, in der Einbindung der einzelnen Player in den einzelnen Modellregionen, Metropolregionen. Jede Metropolregion hat völlig andere Ansprüche. München ist nicht Nürnberg, Nürnberg ist nicht Hamburg, Hamburg ist nicht Berlin. Jedes hat spezifisch andere Probleme. Logistik etc. Alles muss damit rein. Dann die intelligente Kommunikationstechnologie dafür nutzen, dass wir einen intermodalen Ansatz schaffen. Wie kriegen wir die Leute in Bus, Bahn, aufs Sharing-Bike, ins Sharing-Auto und so weiter. Und das musst du mit Experimentierfeldern machen, wo du es wirklich tust, weil dann passiert nämlich Folgendes. Man wird sehr schnell in bestimmten Ecken anstehen, weil es eben nicht rechtlich geklärt ist. Und dann sofort das aufgreifen und in die Rechtslage zu vermitteln, ist zu ändern. Und das geht nur auf direkten Weg und nicht so kompliziert, wie wir das bisher gemacht haben. Alles nur rausschieben, rausschieben, rausschieben. Und dann verabschiedet sich eine Kanzlerin eben von diesem Ziel 1 Million, die wir trotzdem erreichen werden mit Plug-in-Hybriden und Range-Extendern. Und wenn ich da schon bin, dann verweise ich auch immer gern auf den größten Erfolg der Elektromobilität, den es ja schon gibt. E-Bikes und Pedelecs. Mhm. 650.000 im letzten Jahr über die deutschen Tresen der Händler. 3 Millionen Marke geknackt. Man erzähle mir nicht, die Leute hätten sich noch nicht mit Elektromobilität beschäftigt. Und da war es vor 8, 9 Jahren auch nicht anders. Da hieß es seitens Bosch mal von einem Verantwortlichen zu mir, Bosch ist Gott sei Dank inzwischen Mitglied bei uns, ein sehr gutes. Und die tun ja auch sehr viel jetzt in der Breite. Also nicht nur bei der Elektromobilität als solches, was das Autoumrüsten betrifft, sondern auch Connectivity, intelligente Kommunikationstechnologie, Sharing-Systeme.
Die machen sowieso alles eigentlich.
Mit Coop und diese ganzen Projekte in Berlin, in Paris und so weiter. Eine neue Fahrzeugkategorie L7E, Microlino. Mhm. Ist alles Ego, ist alles Bosch-Gebiet. Und da sind wir froh, dass wir das Mitglied haben. Aber damals, kann ich mich erinnern, war ich auf einer Messe und dann sagt ein Porsche-Verantwortlicher zu mir, Herr Siegel, hören Sie mir auf mit dem Scheiß. Elektromobilität, E-Bikes, das ist doch alles Mist. E-Bikes ist was für alte Menschen, das wird sich nie durchsetzen. Das ist was für meinen Opa. Ja. Den Mann hat man Gott sei Dank rechtzeitig entlassen. Da hat man mal die richtige Maßnahme ergriffen. Und jetzt ist Porsche Weltmarktführer im Bereich Motoren für Pedelecs und E-Bikes. Allerdings wird der Konkurrenzkampf da hier natürlich jetzt auch wesentlich größer mit neuen Firmen aus Deutschland wie Brose oder wie Shimano oder Yamaha, Panasonic, wie die alle heißen. Also der Markt ist hart umkämpft, aber es ist ein Riesenmarkt, weil mit 3 Millionen sind wir längst am Ende der Fahnenstange, was E-Bikes betrifft. Und jetzt kommt nämlich das Neue. Jetzt geht der Trend in die Jugend und jetzt geht der Trend der E-Bikes in den Sport. Wir werden erleben, und das wird für die Touristengebiete neu, eine Riesen Herausforderung, dass man dann nicht mehr mit dem Lift zum Downhill hochfährt, sondern den Single Trail hochfährt. Und da musst du einen neuen ausweisen, dass sie dir nicht irgendwo entgegenkommen und am Schluss noch mehr zerwildern, was da eh schon zerwildert ist. Die Österreicher und Schweizer machen uns ja vor, wie es richtig geht, dass man es einfach in geordnete Bahnen bringt und dann passiert auch nichts, was die Umwelt betrifft oder zumindest in überschaubaren Rahmen. Unser eigener Sohn fährt Downhill-Rennen, von dem her gesehen, kann ich da ein bisschen mitreden. Aber Fakt ist, da müssen wir hin. Und wenn die Begeisterung mal da ist, und wenn dann die Mund-zu-Mund-Propaganda beginnt, dann geht das alles rasend schnell. Dann funktioniert das. E-Autofahren ist ja kein Verzicht.
Im Gegenteil.
E-Rollerfahren ist kein Verzicht. Ich habe nur keinen Absteigen, Aussteigen sehen, der geheult hat. Höchstens
vor Freude. Freude.
Aber die meisten mit einem breiten Grinsen im Gesicht, wenn sie mal erlebt haben, was also Newtonmeter auf elektrisch bedeutet. Ich nehme mal Johann als Beispiel. Wenn ich als Motorradfahrer einen riesen Moped habe wie eine 1200er GS BMW, dann habe ich 125 Newtonmeter Drehmoment oder 150 vielleicht. Bei meiner Johann habe ich 250.
Was wiegt die?
Die wiegt 170 Kilo. Da geht es ab. Ja, sie hat nur 11 Kilowatt Leistung, aber geht ab wie Schmitzkatze. Da wird sie was.
Ja, verglichen mit meiner zum Beispiel. Ne? Ich habe ja diese typische Verbrenner gefahren, Kawasaki ZR7, 650 Kubik. Das sind 70 Newtonmeter gewesen.
Ja, genau. Ja,
ist es also nicht ganz, genau.
Ja. Und das haben sie inzwischen im E-Bike.
Ja, eben.
Ne? Das ist der Fakt. Ja, das ist so. das übersieht man alles. Und E-Bike ist ja nicht Ende der Fahnenstange. Wir werden die schnellen E-Bikes erleben, wir werden die kleinen Schilder erleben, mehr und mehr. Mhm. Wir müssen schauen, dass wir diese 45 km/h-Regelung endlich stürzen. Das ist der größte Scheiß aller Zeiten. Das ist ein Gesetz, das ist 100 gefüllte Jahre alt, auch wenn sie in Wirklichkeit nur 30 oder 40 sind. Es muss weg, wir brauchen 55 km/h. Wir müssen im normalen Verkehr mitlaufen können. Ist erstens sicherer, zweitens viel interessanter für die User, für die Käufer, weil es dann eben sicherer ist und diese Dinger nehmen halt wesentlich weniger Platz in der City weg. Gerade den E-Roller einfach mal nehmen, nicht nur aus Sharing, sondern als eigenes Tool das zu benutzen. Entschuldigung, wenn ich da mit zwei Leuten in die Stadt fahre, mit 55 km/h, also dann darfst du ja effektiv 58, weil so eine bisschen Differenz ist ja drin, das heißt, du fließt im Verkehr mit, dann wird das ein hochattraktives Modul, um die Städte zu entlasten.
Das heißt also, diese 45 Stundenkilometer sind gesetzesniedergeschrieben, sage ich mal.
Ja.
Wieso macht man sowas?
Das weiß im Nachhinein jetzt keiner mehr. Das ist, wie gesagt, gefühlte 100 Jahre her. Nee, es war irgendwann in den 60er Jahren, als man diesen Scheiß erfunden hat. Das war damals der Sicherheitsgedanke. Das ist ja völliger Blödsinn. Also Entschuldigung. Aber egal, wir arbeiten da dran. Wir haben uns mit allen jetzt zusammengetan, die es da gibt, inzwischen mit der Politik. Und wir hoffen, dass wir nächstes Jahr dieses Gesetz kippen. Es ist uns ja schon gelungen, andere Gesetze zu kippen oder neu zu schreiben. Ich kann mich gut erinnern, als die DHL zu uns kam mit dem Street-Scooter-Projekt. Da hast du ja dann durch die Akkus in dem Auto mehr Gewicht. Mhm. Und da gab es ja diese alte Führerscheinregelung. Bei 4,5 Tonnen aufwärts musst du ja dann diesen anderen Schein machen. Und die DHL war völlig verzweifelt. Und wir haben auf dem kurzen Weg über unseren parlamentarischen Beirat in Berlin es dann hingekriegt, das Gesetz zu ändern, sodass dann praktisch eine Sonderregelung ist für die Paketfahrzeuge-Zusteller, Fahrer, auch diesen alten Führerschein praktisch nutzen zu können bis 7,5 Tonnen. Mhm. Sonst hätte die DHL tausende von Fahrern umschulen müssen. Mhm. Das wäre ein Klotz gewesen, der unmöglich gewesen wäre, das Ganze wieder darzustellen. Und das hat ja Gott sei Dank auf alle anderen auch Auswirkungen. Gab es übrigens auch schon mal bei den Feuerwehren vor 10, 15 Jahren die Problematik mit den jungen Menschen, die damals kamen mit diesem neuen Führerschein. Mhm. Weil bei den alten gilt er ja nicht bei mir.
Ja, klar.
Ich kann ja nur 7,5 Tonnen fahren. Mhm. Also alles das sind die Fälle, die eigentlich beackert werden hätten müssen in der NP. Das ist aber nicht passiert. Das nicht. Diese Mieter-Eigentümer-Geschichte, da wo ich da ausgerastet bin bei dieser Anhörung. Und alles das ist nicht passiert. Jetzt stehen wir da vor einem Fiasko. Andere Länder haben es längst gemacht. Mhm. Ladeinfrastruktur, siehe Holland, siehe Norwegen, siehe Österreich. Das Ländle hätte ich beinahe gesagt und Schweiz oder egal was. Es steht, nur bei uns nicht. Und ich freue mich jetzt schon auf nächstes Jahr. Warum? Da gibt es dann einen Audi e-tron oder wie der heißt. Wahrscheinlich 100 Kilowattstunden Leistung an Bord. Ich weiß es nicht, aber ich denke mal. Man muss ja zeigen, was man kann. Also wenn man vier Ringe vorzeigt. Vorsprung durch Technik war das ja irgendwann mal.
Ja, früher.
Ja, jetzt ist es Vorsprung durch Leuchten. Aber es ist auch schön.
Oh, das ist aber schön, dass du das sagst. Ich komme mir immer vor, als wäre ich der Einzige, der sich darüber beschwert, über irgendwelche Leuchten.
Und wunderbar. Ja? Ist ein bisschen Disco-Feeling, finde ich.
Ja? Ich finde es halt einfach super albern, ja. Weil so viel Zeug auf den Markt gebracht wird, das einfach nicht den Unterschied macht.
Wenn du früher mit irgendeiner anderen Leuchte als DIN vorgeschrieben zum TÜV gefahren bist mit deinem Motorrad, haben sie die wieder heimgeschickt, weil der Abstand zwischen die Blinker nicht 31 Zentimeter mindestens war. Heute machen sie irgendein Gefusel drauf, dass du sagst, gibt's das?
Der nette Nebeneffekt ist, dass die Leute jetzt gern wieder blinken, weil es schaut ja so cool aus.
Ja, genau.
Ja,
stimmt.
Ja. Ja, wenigstens das, ne? Aber dass irgendwie das neue Auto vom alten Auto eigentlich nur dadurch unterschieden wird, dass es andere Lämpchen hat, ist ja einfach Quatsch.
Also bei Audi war es ja eine Zeit, da war ich dabei, hab das live miterlebt, da gab es ja jedes Jahr eine Neuerung. Ob das Pro-Content war, ob das Allrad war, ob das Alu-Karosserie war, CW-Wert war, das ging ja Schlag auf Schlag. Und das hat sich halt alles ist inzwischen ziemlich müde. Aber egal, sie machen ja, also ich bin ja happy und als Ingolstädter wünsche ich mir ja nichts mehr. Ich würde auch als Ingolstädter lieber ein Audi fahren vielleicht wie ein Tesla, das kann ich jetzt noch nicht beurteilen, weil ich noch kein Audi elektrisch gefahren bin. Aber man weiß es nicht, also wenn es einen gibt und der ist wirklich gut, warum denn nicht? Ganz im Gegenteil, man möchte ja irgendwo eine Verbindung zu seiner Heimatstadt zeigen und auch zu seinem Land. Fakt ist aber auf jeden Fall, gibt es nicht. Und wenn es ihn jetzt dann gibt, mit diesen 100 Kilowattstunden
bald
an Bord, an Leistung, das wissen wir nicht. Naja, heute habe ich einen fahren sehen, getarnt. Just als ich hierher gefahren bin, in Schwarz-Weiß, Das ist ja nur noch, du weiß. Aber egal, jetzt wird der einen riesen Spaß haben, wenn er das Auto kauft, der Käufer. Der gibt jetzt 120.000 Euro aus oder 100 oder 90, keine Ahnung, unter 90 wirst du den auch nicht kriegen. Dann fährt er zum Laden in Deutschland. Bei Slam.
Ja, das macht richtig Spaß.
50 Kilowattstunden gehen. Und dann stellt er fest, ah, jetzt kann ich 2,5 Stunden Kaffee trinken gehen. Der gibt das Auto am anderen Tag wieder zurück und sagt, wollt ihr mich verscheißen? Das nimmt doch keiner in Kauf. Also du musst doch komplett deppert sein. Das geht nicht. Und wenn jetzt nicht ganz schnell Ionity das hinkriegt und flächendeckend, dann wird das zum Rohrkrepierer des Jahrhunderts. Ich bin mir so gar nicht sicher manchmal, ob sie das nicht sogar beabsichtigen.
Das Gefühl habe ich allerdings
auch. Den Leuten am Schluss komplett dieses Thema zu versauen.
So, wir haben es versucht und nee, ihr seht ja, klappt nicht.
Genau, haut vielleicht nicht so hin. Nein, ich unterstelle es nicht, um Gottes Willen. Nein, sie sind alle willig. Und jetzt kommt der Grund, warum sie willig sein müssen.
Jetzt bin ich gespannt.
Und es ist ja das, aus der Nummer kommen wir nicht mehr raus. Die Quote gibt es in China. Ja. Und mehr als die Hälfte der deutschen Autos werden nicht gebaut, um sie in Europa und Amerika zuzulassen, sondern in China. Mhm. Und dadurch ist es vorgegeben. Es wird Ende des Jahres schon das erste Fiasko geben. Weil dann wird die Quote ja nochmal erhöht. Und die kriegen sie nicht hin. Und dann sind Strafzahlungen fällig oder Autos werden einfach vom Band genommen. Da sind die Chinesen knallhart. Das ganze gedruckte Papier kommt dann halt einfach in Schredder. Das braucht kein Mensch mehr. Es gibt eine Quote, hat die Regierung vorgegeben. Entweder er spielt mit, da kann der Herr Gabriel dann noch 7 Mal nach China fahren. Es wird keinen Menschen interessieren. Da sind die Chinesen ziemlich rigoros. Und darüber wird sich entscheiden, allein über den chinesischen Markt, wie es mit der Elektromobilität bei den deutschen Herstellern weitergeht. Und über nichts anderes. Weil, wie gesagt, der wirkliche Wille fehlt da noch ein bisschen. Weil man sich vom alten Geschäftsmodell nicht verabschieden wird. Und ich habe gerade 2 Monate her, hat ja der Herr Schwarzbauer, ehemaliger Audi-Vorstand, jetzt BMW-Vorstand, ein Interview gegeben und da hat er folgenden Satz gesagt, der geht mir nicht mehr aus dem Kopf seitdem. Die Autos der Zukunft, sind Sie sich sicher, werden keine fahrenden Smartphones sein.
Mhm. Sondern?
Ich lade ihn ein, mit mir im Tesla zu fahren. Ich fahre bereits ein Smartphone. Und da muss ich eine Geschichte erzählen. Die kann man jetzt natürlich auch ohne Bild erzählen, denke ich, dass man es so weit versteht. Wir haben 2 Buben zu Hause. Den Max und den Moritz. Die sind 20 und 15. Und vor etwa 5 Jahren, also da war er so 15 oder 14, 6 Jahre, kam unser Max ins Wohnzimmer am Abend und sagt, hey Papa, hast du mal ein altes Handy für mich? Sag ich, wie, was? Ja, ich möchte was basteln. Also, was möchtest du denn basteln? Ja, ich möchte was basteln. Da brauche ich ein Handy dazu. Sag ich, ja, oben in der Schublade liegen 3, 4, also da kannst du eins raussuchen, und aber bitte keine Nägel rein und keine Schrauben. Ja? Nö, das weiß ich schon. Das ist ein alter Bastler, der hat schon mit 12 Jahren an der Drehbank gearbeitet, der weiß also, wie es geht. Dann kam er nach einer Stunde wieder und hat an dieses alte Smartphone, das war so ein altes Panasonic, das man so aufklappen konnte, hat er von einem Playmobil-Trailer. Also da gab es dieses Playmobil-Jeep-Auto mit hinten so einem Boot dran, das kennt jedes Kind eigentlich. Die beiden Achsen von dem Trailer weggemacht und hat die mit einer Heißklebepistole an das Handy hingeklebt. Und dann stellt er mir das am Tisch und sagt, Papa, schau, das ist das Elektroauto der Zukunft. Das hat einen Akku, das kann kommunizieren. Und das Ganze für eine Flatrate und alles ist gut. Und damit hat er eigentlich alles auf den Punkt gebracht. Mhm. Und genau das ist die Zukunft, ob wir das wollen oder nicht. Auch das Auto wird es spätestens in 5 Jahren zur Flatrate geben. Das behaupte ich, wie ich hier sitze. Und da bin ich sowas von überzeugt davon. Genauso wie wir uns von dem ganzen Händler-Dasein verabschieden müssen. Kein Mensch braucht mehr einen Autohändler, wie wir ihn jetzt kennen. Es wird einen Flagship-Store geben. Es wird Showrooms geben und es gibt irgendwo eine Werkstatt. Und ich kann jeden Händler jetzt nur empfehlen, sich mit dieser Werkstatt zu beschäftigen. Weil wenn man es ein bisschen clever anstellt, kann man auch da Geld verdienen. Weil der Scheibenwischwasser brauche ich immer noch. Und einen Check und ein Birnchen wechseln oder halt einen LED-Scheinwerfer oder einen Unfall reparieren. Wer da jetzt vorne dabei ist, der wird gewinnen. Wer sich nicht damit beschäftigt, den gibt es nicht mehr. Den wird es einfach nicht mehr geben. Ich habe das gerade auf einer After-Sales-Veranstaltung vor 2 Jahren in Köln gesagt. Da saßen 400 After-Sales-Menschen drin, die also sich mit nichts anderem beschäftigen, wie Öl verkaufen, Reifen verkaufen, Gummis verkaufen, Gelenkwellen, Zündkerzen. Was weiß ich, was man da alles für einen Schrott braucht. Also da sieht man erst, was man da alles für einen Scheiß braucht. Ne?
Das ist auch nicht von ungefähr so, dass man das alles braucht, ne?
Ja, und das gibt es halt nicht mehr. Ja. Also muss ich mich mit dem beschäftigen, was geht. Wir haben übrigens ein interessantes Mitglied in unseren Reihen aus Hamburg, Emobum heißen die, einer der größten After-Sales-Vertriebe in Europa. Die beschäftigen sich damit seit 5 Jahren. Die haben sich die ersten Teslas gekauft, nur um sie zu Hause am Hof zu zerlegen und zu schauen, wo ist in Zukunft unser Geschäft. Mhm. Und die bauen inzwischen selber Elektroautos. Und zwar bauen die so Ducatos um. Eben letzte Meile. Und die haben auch die Karabakh gekauft und diese 500er Fiat und so weiter. Die haben sich damit vor 5 Jahren beschäftigt. Die werden nicht verlieren, weil die genau wissen, um was geht. Alle anderen, die es nicht tun. Jetzt nehme ich mal die Reifenhersteller oder Verkäufer aus. Die wird es zerbröseln. Und das sind so Dinge, die muss man jetzt wahrnehmen. Man muss jetzt die Chance suchen und nicht danach suchen, was nicht geht. Ich muss mir das suchen, was geht. Und dann wird es für mich in Zukunft auch ein Geschäft. Und dahin wollen wir ja auch unsere Mitglieder bringen. Vielleicht ein paar Worte zu unseren Mitgliedern, wenn ich das kurz ansprechen darf. Wer sind denn diese Mitglieder beim Bundesverband E-Mobilität? Das sind Mitglieder, das sind Start-ups, das sind mittelständische Unternehmen, das sind Zulieferer, das sind Autohersteller, auch. Wir haben sogar Autohersteller, leider keinen deutschen bis jetzt. Das sind Autohersteller wie Nissan, Renault, Mitsubishi, Opel, alle, die sich halt mit dem Thema Elektromobilität irgendwann beschäftigt haben. Und jetzt kommen neue. Und jetzt wird es spannend. Tesla natürlich, eines unserer ersten Mitglieder überhaupt.
Mhm, cool.
Ja, tatsächlich, es war tatsächlich Tesla. Na, gleich nach dem Hotel. und jetzt wird es richtig spannend, jetzt kommen deutsche Hersteller. Die heißen Street Scooter. Mhm. Die hat vor ein paar Jahren kein Mensch gekannt. Die heißen Ego. Was ist jetzt das? Und plötzlich ist da Unruhe auf dem Markt. Ich kann mich gut erinnern, als wir diesen Street-Scooter-Deal eingefädelt haben. Da bin ich ja nicht ganz unschuldig an der Geschichte. Das war vor circa 5 Jahren. Da kriege ich einen Anruf von der DHL, von einem gewissen Herrn Lohmeier, zuständig für Green Mobility, bei der Post, also DHL. Herr Schersiegel, können Sie mal nach Ingolstadt kommen, nach Bonn kommen, zu uns in den Tower, wir müssten mal mit Ihnen reden, wir haben da so 2, 3 Probleme und vielleicht können Sie uns da weiterhelfen. Und da war der Verband auch noch ziemlich jung und sage, ich komme schon, Herr Lohmeier, aber Sie müssen die Reisekosten übernehmen, weil das geht bei uns im Moment einfach nicht. Man muss dazu wissen, wir sind NGO und finanzieren uns ausschließlich über die Mitgliedsbeiträge. Mhm. Ich habe bis vor 2 Jahren noch nicht meine Aufwandspauschale bekommen. Ich habe alles meiner Zeit für nichts da rein investiert und ebenso meine Vorstandskollegen, wie alle unsere Mitarbeiter, außer den Festangestellten in Berlin und in Ingolstadt, das sind aber nur 3. Also wir als Vorstand haben alles bis vor 2, 2,5 Jahren, ist jetzt ja komplett for nothing, nichts gemacht. Naja, auf jeden Fall bin ich dann da hingefahren. Die Reisekosten wurden versprochen. Und dann sitze ich da plötzlich gegenüber einem Vorstand und Herr Lohmeier und noch ein paar andere. Und die Frage war, Herr Siegel, wir wollen das ganz ernsthaft, das Go Green. Und wir wollen auch Autos. Und wir wollen Paketfahrzeuge. Und wir haben ja auch ins Schaufenster investiert und zwar nicht wenig. Ist ja nicht so, dass ein Fördergeld wird ja nicht einfach rausgeschmissen. Also so darf man das ja nicht unbedingt sehen. Wenn man 100% will, muss man immer 50% beisteuern, über den Daumen gepeilt. Es gibt Projekte, da kriegst du 70 und andere nur 30, aber so im Schnitt. Und die haben da richtig Geld investiert, 2-stelligen Millionenbetrag. Aber wir kriegen keine CAN-Bus-Daten der deutschen Hersteller für ihre Paketfahrzeuge. Sprich den Mercedes, den wir ständig am Hof haben, von Vito, elektrisch, und den Crafter von VW. Die rücken die Daten nicht raus. Die brauchen wir aber, weil wir sicherstellen müssen, am Tagesende, wenn 30, 40 Postfahrzeuge in den Hof kommen, dass die am anderen Tag sicher wieder geladen sind. Und dazu brauchen wir intelligente Ladeinfrastruktur und die funktioniert nur in Kombination mit dem Auto. Wo fangen wir denn an? Was tun wir denn? Und haben wir so 1 Stunde diskutiert, 1,5, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr so genau, es war super nett. 26. Stock, sehr beeindruckend. Geiles Skyline über Bonn. Und dann sage ich, eigentlich müssten Sie den Professor Kampka kennenlernen. Der macht an der RWTH Aachen gerade ein Projekt und es geht in die Richtung. Und eigentlich müsste es für die DHL eher Portokasse sein, da einzusteigen. Was verstehen Sie darunter? Sage ich, naja, es kostet schon Geld, aber ich denke, das können Sie verschmerzen. Aber ich bringe Sie gern zusammen. Aber ich denke, das ist wichtig. Naja, und dann habe ich halt den Herrn Lohmeier und den Herrn Kampka zusammengebracht. Ein paar Monate später gab es ein LOI und wiederum ein halbes Jahr später kam der Deal zustande und die DHL hat einen nicht unwesigen dreistelligen Millionenbetrag in Streetscooter investiert und das Ergebnis kennen wir jetzt. Mhm. Die Fahrzeuge werden jetzt zu Tausenden produziert und jetzt wacht alles auf, nämlich auch das Handwerk und das Handel in den Städten, die unter Druck sind. Mhm. Wir brauchen solche Fahrzeuge, ich nehme da das Projekt Bäcker Schüren. Wie Selbsthilfegruppe, ich finde den Namen so geil. Ich habe ihn leider persönlich nur einmal auf einer Veranstaltung gesehen und noch nie so richtig kennengelernt, aber der Typ muss richtig gut sein.
Der ist Hardcore. Ja. Der ist auch schon seit Tag 1 dabei.
Ja, aber ich würde ihn gerne mal länger kennenlernen, das wollte ich damit sagen. Und Fakt ist, aus diesem Projekt entstand Ego, nämlich über den Professor Schuh, der ja da auch dabei war. Und Professor Schuh hat halt jetzt eine eigene Philosophie entwickelt mit diesem Ego, nämlich ein kleines Stadtfahrzeug, das aber allen Sicherheitskriterien entspricht, das Platz bietet, wo man ein bisschen höher sitzt. Das ist mir ein ganz wichtiger Punkt. Die Leute wollen nicht niedrig sitzen. Das ist übrigens auch der Trend zu diesen scheiß SUVs. Genau. Weil es eine subjektive Sicherheit gibt. Und du sitzt höher, hast mehr Überblick, du hast bei Gischt mehr Überblick und. Das gefällt den Leuten einfach. Mhm. Deswegen fahren auch die Hausfrauen so gern diese SUVs. Und jetzt ist das entstanden und jetzt gibt es das. Und jetzt werden Tausende von Streetscootern gebaut. Ich glaube, die Tendenz ist heuer fast 10.000 Stück zu bauen. Mhm. Ego hat gerade einen Auftrag, den sie wahrscheinlich kriegen werden von der Caritas mit allein 3.000 Autos.
Ah, sehr genial.
Und die Bestellungen, die vorliegen, sind ja auch schon so um die 5.000. Mhm. Also die starten dann auch schon mal schön mit 8.000 Autos in diese Ära. Das ist jetzt vielleicht für den einen oder anderen nicht so ganz nachvollziehbar, speziell den, der in der richtigen Automobilindustrie unterwegs ist.
In der richtigen, in genau. Anführungszeichen. Ne?
Ja. Wie sie im Moment dargestellt. Ja. Und das ist, da diktieren Einkäufer. Mhm. Und der Einkäufer sagt, gib mir 50.000 Stück, ich baue dir das, was du willst, genau so und zu dem Preis. Das können die ja noch nicht, weil das ist ja kein volles Auftragsbuch, war ja bei Tesla nicht anders. Mhm. Jetzt schaut es bei Tesla anders aus, jetzt liegen halt 500.000 Aufträge vor, damit hat keiner gerechnet. Einfach mal die 500.000 mal die 1.000 Anzahlung nehmen, das ist auch schon mal ein hübsches Sümmchen, ne? Mhm. Was da so zusammenkommt. Mhm. Neben dem, dass der Bursche noch ein paar so andere Betätigungsfelder und Hobbys hat.
So Boring-Sachen.
Naja, genau. Naja, ich weiß nicht, ob er sich damit gefallen hat, aber egal. Ja, der braucht auch einen Spaß, verdammt nochmal. Also das hat ihm halt vielleicht mal gerade gefallen und hat gesagt, okay, jetzt muss ich mal irgendwas machen, was wieder keiner macht. Und er hat es halt gemacht. Und witzigerweise ist es schon wieder Erfolg.
Ja.
Aber das nur nebenbei. Aber egal, auf jeden Fall gibt es die jetzt. Und jetzt kommt Sonosir.
Ja.
Jetzt kommt ein Startup aus München, wo jeder sagt, hallo, sind die schon volljährig?
Noch nicht lange.
Sind es die ersten oder die zweiten Zähne? Was geht da ab? Was tun die da eigentlich?
Ja.
Die bauen einfach mal zwei Prototypen. Wie geht das? Und diese Schnapsidee, Photovoltaikmodule da drauf zu kleben oder die zu integrieren, das geht ja gar nicht. Das funktioniert ja nie. Das kann man vielleicht im Schiebedach machen, um die kleinen elektrischen Trägerlein im Auto zu versorgen, aber doch nicht ein Auto.
Schöne Grüße von Audi.
Ja.
Und jetzt stellen wir plötzlich fest, die können das und nicht einmal wie Basto kann's. Und die machen das einfach.
Naja, die anderen haben alle gedacht, das geht nicht. Ja.
Genau. Und jetzt plötzlich sagen die, ja, wenn jetzt auch noch Sonne scheint und es ist hell, dann fahren wir sogar 32 Kilometer damit. Man stelle sich das mal vor im Sharing-Modul. Da brauchst du nicht einmal Ladeinfrastruktur. Mhm. Weil Fakt ist, die Sharing-Autos fahren im Schnitt mehr wie 7 bis 15 Kilometer. Also es ist ja die Quintessenz aus dem Ganzen. Da scheinen auch gute Aufträge zu lauern, was ich so rausgehört habe, speziell aus Indien, warten wir es mal ab, was da kommt. Gerade was Sharing betrifft, ich unterstütze das, also wir unterstützen das seitens des Verbandes. Und das sind alles unsere Mitglieder.
Mhm. Da haben wir doch alle bei der Vorstellung vom Sion gestanden.
Ja.
Wo dann der Kurt das Mikro sich hat geben lassen und hat gesagt, so, wir haben jetzt gerade einen bestellt.
Genau. Ja, ja, warum? Weil ich ein Zeichen setzen wollte.
Ja,
wenn 700 Laberer da sitzen oder eingeladen sind und sich da gegenseitig beweihräuchern, nutzt es mir nichts, wenn sie da beweihräuchert wird, sondern will ich Bestellungen sehen. Und ich meine Gott, 1.000 Euro hat, oder 2.000 hat mal jeder in der Tasche, um zu sagen, ich bestelle mir das Ding, wenn ich es erst in 2 Jahren kriege. Und ich habe es deswegen gemacht, weil ich sage, ich möchte das in Berlin installieren, ganz bewusst und zwar prominent. Dort, wo es jeder sieht, nämlich zum Scheren. Und da wird ganz Berlin zusammenlaufen. Wir haben übrigens das Ding jetzt am 22. Februar zum Neujahrsempfang des Bundesverbandes Erneuerbare Energien direkt vor der Tür stehen. Das haben wir die Jungs jetzt möglich gemacht.
Das ist sehr genial.
Das sind 1500 Gäste aus der Energie und Erneuerbaren und E-Mobilität, alles da. Wir sind noch nicht sicher, es kommt ja immer ein berühmter Redner für die Keynote, wer das jetzt aus der Politik auch immer ist, da war sogar schon mal die Merkel da und wie sie alle heißen. Fakt ist auf jeden Fall sehr prominent. Und das sind jetzt auch unsere neuen Mitglieder. Mhm. Und jetzt kommen, um die Mitgliederbreite nochmal zu zeigen und worum es eigentlich geht in der E-Mobilität, das spiegelt eigentlich unser Mitgliedsportfolio wieder. Nämlich Doppelmayr. Mhm. Wer Skifahren geht, weiß, was Doppelmayr ist.
Ich weiß nicht.
Steht auf diesen Pfeilern, wo du mit der Gondel hochfährst. Mhm. Skiliftbauer. Mhm. Aus Wohlfurt in Vorarlberg. Der größte der Welt. Absolut die Nummer. Der sich aber nicht nur mit Skilifte beschäftigt, sondern auch mit Cable Cars und anderen Dingen, Magnetschwebebahnen, der jetzt ein Projekt gestartet hat, schon vor einem Jahr, 2 Jahre fast schon wieder, in La Paz in Bolivien und damit ein Verkehrsproblem löst. Wenn man sich La Paz mal in Google anschaut, diese Unterschiede in den Höhen, das sind 300, 400, 500 Meter, engste Gassen. Das war so, wenn ein Arbeitgeber zu seinem Arbeitnehmer wollte, der hat teilweise 1,5 Stunden morgens und 1,5 Stunden abends gebraucht und musste sich da durch irgendwelche Gassen quälen mit Mopeds, mit Autos, sonst irgendwas. Stinkern, die sind schier erstickt in ihrem eigenen Dreck. Und jetzt baut man dort 29 Kilometer Seilbahnanlagen. 9 Kilometer oder 11 stehen schon. Mhm. Und da hat man am Anfang gesagt, das wird nie funktionieren, weil das gibt Randale und da wird geschmiert auf die Gondeln und das wird alles randaliert und Vandalismus und das wird nie funktionieren. Was hat man gemacht? Man hat ganz klug die Umsteigestationen, wie es bei jedem Skilift in Österreich ist, mit sozialen Zentren gespickt. Da gibt es eine Bücherei, gibt es einen Kindergarten, die Mutter auf dem Weg zum Arbeitnehmer gibt dort schon mal ihr Kind ab und ist jetzt in 20 Minuten da, wo sie vorher 1,5 Stunden braucht hat oder eher. Mhm. Das sind intelligente Lösungen, die wollen wir. Und die kann man auch in deutschen Städten setzen. Und ich kann mich gut erinnern, als die Seilbahn in Koblenz gebaut wurde von Doppelmayr anlässlich der Landesgartenschau, da waren wir ja als Erste mit dabei. Und das war ja der Grund, warum Doppelmayr Mitglied geworden ist bei uns. Da hat ganz Koblenz randaliert. Das geht gar nicht über den schönen Rhein und über unser Wahrzeichen hoch auf den Berg zur Landesgartenschau. Es ist ein No-Go. Dann hat Doppelmayr gesagt, okay, dann machen wir es so. Wir bauen es auf. Für das halbe Jahr, dreiviertel Jahr Landesgartenschau und wenn die fertig ist, bauen wir es wieder ab. Die Landesgartenschau war fertig und 98% der Koblenz haben geschrien, nie wieder die Seilbahn weg. Weil die ist cool. Mhm. Bringt Tourismus, erleichtert uns die Auffahrt zur Landesgartenschau, das ist inzwischen ein Freizeitgelände für jedermann. Alles das nutzen wir sehr, sehr gerne. Nur ist bei uns immer so ein Gedanke, haben wir noch nicht kennt, kennen wir nicht, mögen wir nicht, funktioniert eh nicht. Mhm. Anstatt sich einfach mal hinzusetzen und eine Machbarkeitsstudie zu machen. Wir haben es gerade in meiner eigenen Heimatstadt Ingolstadt. Wir brauchen dringend eine 4. Donauquerung. Dringend. Mhm. Ingolstadt kollabiert durch diesen Werksverkehr von Süden Ingolstadts über die Donau zu Audi raus. Dort ist auch noch ein riesen Einkaufszentrum entstanden, direkt daneben und das Güterverteilzentrum. Es kollabiert. Die Seilbahn wäre die ideale Lösung von Süd nach Nord. Die kannst du noch einbauen mit GVZ und dem Einkaufszentrum. Mhm. Du brauchst nur 3 Pfosten, keine Brücke, nichts, 3 Pfeiler. So ein Seil kannst du bis 1,2 Kilometer spannen ohne einen Pfeiler.
Sieht man bei der Zugspitze.
Zum Beispiel. Und das sind Gondeln, die sind riesengroß, da kannst du Kinderwägen reinstellen, da kannst du Räder außen hinhängen, wie die Bikeparks in Leogang zeigen. Also die hängst halt einfach außen hin. Das ist alles völlig unproblematisch. Du hast zwischen der Gondel und dem Einstieg gerade mal eine Nut von 2 Zentimetern. Das ist also auch noch bombensicher. Und du schwebst über die Stadt, in die Arbeit, zum Einkaufszentrum von Süd nach Nord und musst dich nicht mehr durch die Stadt quälen. Und das ist nebenbei, in Ingolstadt hätten wir 2020 die Landesgartenschau, wäre das einfach nur ein Riesenerlebnis. Nein, wird abgelehnt. Machbarkeitsstudie kostet 40.000. Keiner gibt das Geld dafür aus. Grundsätzlich alles scheiße. Brauchen wir nicht, machen wir anders. Mhm. Die Freien Wähler gehen so weit, dass man eine Unterführung unter der Staustufe plant. Das Projekt kostet ca. 1 Milliarde. Eine Brücke kostet ungefähr 500 Millionen, die Hälfte, oben drüber. Musst du durchs Naturschutzgebiet, alles. So brauchst du gar nichts. einen Pfeiler, fertig, der steht auf dem Sockel, nix. Kostet 90 Millionen. Und da geht's los. Das sind unsere Mitglieder. Innovatoren, Leute, die sich's trauen. Mhm. Und jetzt geht's aber weiter. Wir haben ja nicht bloß die. Wir haben Consultants drin, wir haben Leute drin, die beschäftigen sich nur mit Leichtbau oder mit Akkus. Oder wir haben Firmenmitglieder drin, die beschäftigen sich mit Sharing-Systemen, Stellar in Stuttgart, Stadtwerke Stuttgart und so weiter. Die zeigen, was eigentlich alles möglich ist. Man muss es eigentlich nur noch adaptieren. Wir haben ein Institut gegründet für neue Mobilität, wo wir alle Mitglieder dazu einladen, sich an den Projekten zu beteiligen. Wir als Verband können das nicht ableisten. Wir sind Netzwerker, sonst nichts. Wir müssen schauen, dass das Ganze nach vorne geht. Aber das Institut, das kann die Projekte umsetzen und natürlich als allererstes mit unseren Mitgliedern, die über ein wahnsinniges Know-how verfügen, ob das Ubitricity ist, ob das Swaco ist im Ladeinfrastrukturbereich, ob das LKW-Umbauer sind wie Orten, ob das Busumbauer sind im Bereich Retrofit wie Zielabeck. Alle Lösungen vorhanden, man muss sie nur noch einsetzen, nicht mehr und nicht weniger. Und um das geht's. Das ist die Herausforderung. Und das zeigt das Mitgliederportfolio sehr, sehr gut. Mhm. Extrem breit gestreut, zukunftsausgerichtet, den intermodalen Ansatz nicht vergessend. Machen Firmen wie Entity Data bei uns als Mitglied. Oder auch Swaco inzwischen, die arbeiten zusammen. Alles das verbinden wir. Da sind wir maßgeblich mit beteiligt. Mhm. Neue Unternehmen, die gerade sich extrem beschäftigen mit der Sensorik in dem Bereich, die sich Firmen zukaufen, die dann auch Module dazu bieten. Wir haben im Moment ja extrem starke Verbindungen nach China. Wir haben dort eine eigene Dependance in Shanghai. Und wir sehen im Moment chinesische Firmen auf Einkaufstour in Deutschland und speziell auch in Bayern. Und einige erste gute Zulieferer sagen wir, warum denn nicht? Die Chinesen spucken uns nicht in die Suppe. Die lassen uns in Ruhe, Hauptsache das Ergebnis stimmt. Mhm. Und die Mittelständler haben das längst erkannt und die Zulieferer auch, weil die sagen, wir haben ja alle Module. Mein Gott, dann verkaufe ich es halt nicht an Audi, BMW oder Daimler, sondern dann verkaufe ich es halt an Kia. Hm. Land Rover, alles, was es da gibt. Und das ist inzwischen auch Indien. Mhm. Auch dieser Markt ist noch überhaupt nicht angedacht. Das wird einer der entscheidenden Märkte der Zukunft sein. Indien ist Schlaraffenland für jeden Fahrzeughersteller. Nur mit intelligenten und neuen Lösungen, nicht mit den alten.
Nee, sicherlich nicht.
Weil sonst geht es direkt in die Hosen. Und da kommen wir mal zu einer ganz großen Zahl, die unheimlich wichtig ist, die keiner sieht oder nicht sehen will. Derzeit produziert die Weltautoindustrie pro Jahr 85 Millionen Fahrzeuge. Komplett über den Planeten, von Toyota bis General Motors. 2050, wenn wir nicht mehr 7,5 Milliarden Menschen auf diesem Planeten sind, sondern eher 10,5 Milliarden, müsste diese Autoindustrie, weil auch Drittländer mobil werden wollen und bereits sind oder ganz stark nach vorne drängen, wie Indien, Südamerika etc., wenn wir dann 10,5 Milliarden Menschen auf diesem Planeten sind, so Gottes will, 2050, müsste diese Autoindustrie theoretisch, wenn wir mit unserem Gebaren so weitermachen wie heute, 250 Millionen Autos pro Jahr produzieren. Das muss man mal jemand erklären, wie das mit Fossilen gehen soll. Das ist nicht möglich. Das geht nicht. Wir wissen es aus Saudi-Arabien und aus den Emiraten, wann es zu Ende ist. Und wir können natürlich die Welt zu Tode fracken, aber das wird am Schluss auch nicht funktionieren. Es wird auch funktionieren, dass es noch Öl gibt. Wir können uns nicht mehr leisten, das Zeug zu verbrennen, sinnlos.
Sie werden auch alle gar nicht irgendwie gleichzeitig fahren können. Alle. Ja. Ich meine, da wo die Ballungszentren sind, ist ja jetzt schon Land unter und um die Ballungszentren herum ist demnächst Land unter und das potenziert sich halt nicht ins Unendliche. Das skaliert einfach nicht so, wie es ist.
Ja, allein schon gesundheitlich. Da musst du ja nicht mal nach dem Rohstoff gehen.
Ja, zumal wir ja wissen.
Will man einfach nicht mehr.
Zumal wir ja wissen, dass die Oberzentren immer größer werden. Und die Landflucht stattfindet. Mhm. Auch da muss man natürlich neue Wege gehen. Aber jetzt ist es halt mal so. Und das wird sich auch nicht ändern lassen in allen Punkten. Das wird nicht mehr funktionieren, es kollabiert, ganz einfach. Man muss sich mal überlegen, in Deutschland, jetzt 2018, 2025, sollen wir auf Deutschlands Autobahnen zusätzlich 34 bis 35 mehr Schwerverkehr unterwegs haben. Wer jetzt im Moment auf der Autobahn unterwegs ist, muss man mal erklären, wie das noch funktionieren soll. Es wird nicht funktionieren, es sei denn, ich setze intelligente Systeme ein. Auffahrassistenten, Spurassistenten. Und auch da haben wir eigentlich bis jetzt nichts zu bieten oder sehr wenig. Das hilft nicht mehr, die Infrastruktur ausbauen. Wo wollen wir es denn in Deutschland hinbauen? Wir haben gar keinen Platz. Das können sich andere Länder erlauben, wie USA und die anderen nur bedingt am Land, aber nicht in der Stadt. Deswegen brauchen wir diese intelligenten Lösungen, diese Verknüpfung auf intelligente Weise der einzelnen Verkehrsträger und die Abbildung der intermodalen Strukturen. Und Einbindung aller Verkehrsträger. Nur dann macht es am Schluss wirklich Sinn. Daran arbeiten wir. Das zeigt unser Mitgliedsportfolio. Und das wächst Gott sei Dank im Moment extrem schön. Also wir sind jetzt in der glücklichen Lage, nicht mehr den Mitgliedern hinterherhechten zu müssen und zu bitten, dass sie zu uns zu kommen, sondern jetzt kommen die ersten einfach so. Mhm. Nette Geschichte am Rande, gerade letzte Woche passiert. Und das ehrt uns natürlich. Und das zeigt uns jetzt endlich, dass unsere Arbeit die letzten 8, 9 Jahre nicht umsonst war. Das Folgende. Ich kriege letzte Woche eine Mail aus Berlin, ich soll doch bitte die Frau sowieso von Aldi Süd anrufen. Mit denen hat man schon mal zu tun, vor 5, 6 Jahren, da ging es darum, Ladeinfrastruktur, was macht Sinn? Und Aldi hatte natürlich Interesse an einer schnellen Ladeinfrastruktur, weil die Leute nicht so lange im Laden sind und IKEA hat gesagt, um Gottes Willen, lass die nur laden. Je länger die bei uns im Laden sind, umso besser. Das ist ja völlig in Ordnung, haben wir auch damals so empfohlen. Jetzt ruft Aldi an, also ich soll zurückrufen, wäre eilig. Dann rufe ich zurück und spreche mit der Dame. Ja, Herr Siegel, ist aber schön, dass ich Sie persönlich am Apparat habe. Ich habe da eine gute Nachricht für Sie. Wir haben aus Aldi einen Nachhaltigkeitspreis bei einem Award gewonnen und den möchten wir gerne an den BEM spenden.
Ja, wow.
So, wie bitte? Das ist eine neue Dimension. Mhm. Ja, dürfen Sie das Geld annehmen? Sage ich, Sie erfahren gerade im Moment aus erster Hand, Sie dürfen. Zweitens würde es Ihnen was ausmachen, wenn wir das ein bisschen rauspusten würden. Sage ich, nee, überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Das ist, kann in unserem Interesse mindestens genauso sein wie in Ihrem. Mein Großvater hat schon immer gesagt, tue Gutes und rede darüber. Und ja, gerne. Darf ich vielleicht auch mal fragen, welchen Betrag sich da handelt? Ja, immerhin 10.000 Euro. Mhm. Das ist für uns wie ein warmer Ring.
Ja, klar.
Also das dauert bei uns schon, bis wir 10.000 Euro zusammen haben. Ja, und das tut dann gut und bestätigt einen in der Arbeit und man sieht, dass es jede Menge Player gibt, die möchten. Und dass wir jetzt wirklich endgültig in die Pötte kommen müssen, was die Systeme betrifft, was die Tools sind seitens der Regierung, das Thema wirklich vehement nach vorne zu treiben. Mhm. Und wenn wir uns die gerade aktuellen GroKo-Vorschläge anschauen, dann ist es leider so, dass es nicht so ist, wie wir es uns vorstellen. Wir haben gestern erst ein Papier analysieren lassen von unserem jüngsten Beirat, den Robin Engelhardt, wer den kennt, der weiß, dass das ein vogelwilde Typ ist.
Kennen wir schon.
Genau, und der hat mal das Papier analysiert und auf Anhieb 7 Punkte gefunden, wo er sagt, geht gar nicht. Müssen wir ändern. Haben wir heute gemacht. Und da ist es uns ja gelungen, diese Allianz für eine Mobilitätswende oder Verkehrswende zu schmieden. Als ich das im letzten Juni angefangen habe zu organisieren, haben alle zu mir gesagt, das wird dir nicht so leicht gelingen. Lieber Kurt Siegel, die Schaufenster unter den Hut zu bringen, die sind ja nur beschäftigt mit dem, was sie noch tun und jetzt geht das Geld aus. Also jetzt müssen die erstmal schauen, wie kommen wir wieder an Geld. Sag ich, ja, genau da will ich ja hin. Ich will ja die weiter beschäftigen. Ich will ja, dass die Leute jetzt nicht alles hinschmeißen oder von vorne anfangen. Und dann habe ich gesagt, lass uns doch einfach mal mit denen an einen Tisch setzen. Und wir holen uns als Moderator dazu, keinen geringeren als unseren Beirat, Professor Dr. Knie. Wir haben übrigens einen Beirat mit 40 Köpfen in diesem Land. Da sitzt alles drin, von Herrn Knie über Herrn Spiegelberg von Siemens bis zum Professor Freu, Akkuspezialist, bis Joint-Venture-Spezialisten als Beiratsvorsitzende, bis Techniker im Bereich Akku, im Bereich Leichtbau und. Das ist alles da drin. Das können unsere Mitglieder auch nutzen, dieses Potenzial. Wir setzen den gerade nochmal neu auf, um neue Arbeitsgruppen zu gründen. Aber um nochmal zurückzukommen, wir wollen die Schaufenster vereinen. Und dann habe ich sie einfach eingeladen. Und sie kamen alle. Und wir haben was hingekriegt, innerhalb von 4 Wochen. Eine Allianz für eine Mobilitäts- bzw. Verkehrswende unter der Leitung von Professor Knie. Wir haben ein Handbuch erstellt für die neue Regierung. Wir haben inzwischen ganz schnell auf unsere Kosten, sprich der oder unserer Mitglieder, eine Page auf die Reihe gebracht. Sowas kostet ja heute nicht mehr so viel. Und haben dann jetzt mal Stimmen gesammelt dafür. Ich hatte letzte Woche ein Gespräch mit Professor Dr. Klaus Töpfer, unserem ehemaligen Minister, ob er sich damit einbringen will. Der war super nett und hat gesagt, Herr Siegel, ich bin jetzt 80 oder werde 80 und ich muss erst noch das wegarbeiten, was auf meinen Schreibtisch liegt. Das werde ich mir jetzt wahrscheinlich nicht antun. Schicken Sie es mir mal, schauen wir es an, aber ich glaube eher nein. Und letzte Woche, am Donnerstag, habe ich von Wien aus, vom L-Motion Symposium, mit dem Herrn Altmaier gesprochen, mit unserem Kanzleramtschef. Mhm. Und der war begeistert von der Idee. Und der wird jetzt über den Herrn Knie das Papier auch nochmal kriegen. Und wir hoffen dann, dass wir so einen kleinen Part, nicht einen kleinen, sondern schon einen Part der Koordination für diese neuen Aufgaben übernehmen können. Nämlich nicht der Bundesverband als solches, sondern der Bundesverband mit der Expertise seiner absolut befähigten Mitglieder, die sich seit 9, 10, 8 Jahren mit der Thematik im Detail praktisch beschäftigen, um diese Experimentierfelder auf die Reihe zu bringen. Das ist das Ziel. Freitag gibt es die nächste Telefonkonferenz. Ich weiß nicht, das Ergebnis der Koalitionsverhandlungen heute Nacht, also wir werden morgen mehr wissen mit Sicherheit, vielleicht auch schon heute Abend. Gut, dann ist es immer noch nicht durch, das wissen wir auch. Aber ich denke, es wird irgendwie so laufen und dann müssen wir schauen, dass wir neuen Schwung da reinkriegen, weil das, wie es bisher gelaufen hat, das geht gar nicht.
Da steckt einiges dahinter, gell?
Laber.
Na, das passt schon, du kannst doch mal einen Schluck trinken zwischendurch.
Habe ich schon. Naja, es gibt 1000 Geschichten, weil das Thema ist einfach unheimlich facettenreich und es ist eben nicht nur Umrüsten von Verbrennungsmotoren auf Elektromotoren. Wer diese Vorstellung hat, der liegt völlig falsch. Es geht hier um dicke Bretter bohren, nein, Balken. Es geht hier an die Wand zu rennen, umzufallen, wieder aufzustehen und wieder reinzurennen. Mein Lieblingsbeispiel ist immer der Staatssekretär Bamba im Verkehrsministerium. Naja, das ist der einzige Mitstreiter, weil ein Herr Dobrindt, mit Verlaub gesagt, ist eine Nullnummer. Den kann man einfach zu nichts brauchen. Und ich hatte ja ein persönliches Gespräch mit ihm vor 2 Jahren bei einer Schiffchenfahrt auf der Spree. Da hat es der Mann noch nicht einmal für wert gefunden, in einem viertelstündigen Gespräch mich einmal eines Blickes zu würdigen. Als wir fertig waren mit dem Gespräch, hat er sich dann bedankt. Da habe ich gesagt, ich bedanke mich auch fürs Nicht-Zuhören. Und dann stand seine Assistentin neben mir und sagte, das macht er meine Assistentin. Ich sage, ich bin noch nicht von der eingeladen worden, sondern von Ihnen. Also der Mann ist gänzlich daneben und das trifft so für ziemlich alle Teile der CSU in Bayern zu. Die CSU in Bayern ist der Meinung, man kann das irgendwie noch wenden in Richtung Verbrennungsmotoren. Klassisches Beispiel 2, letztes Jahr Unternehmerabend des Verbands der Bayerischen Wirtschaft in den Eisbach-Studios, 500 bodenständige Unternehmen eingeladen und der Präsident des VBW gibt folgenden Satz von sich auf der Bühne, nachdem vorher der Herr Seehofer schon ein bisschen rumgelullert hat, sagt er, ja, meine Damen und Herren, eine der wichtigsten Aufgaben der bayerischen Wirtschaft in Verbindung mit uns, dem Verband der bayerischen Wirtschaft und der Regierung wird es sein, die bayerische Automobilindustrie vor der Elektromobilität zu schützen. Tada! Und zufälligerweise saß die Frau Eigner neben mir. Dann habe ich so hingedreht zu ihr und gesagt, mit Verlaub, Frau Ministerin, wer übernimmt eigentlich für diese Sätze in 3, 4, 5 Jahren die Verantwortung? Ach, Sie immer mit Ihrer Elektromobilität.
Ja.
Es war für mich der Grund, den Saal zu verlassen, aufzustehen und zu gehen, weil die Veranstaltung war in dem Moment für mich beendet, weil ich finde sowas einfach nur lächerlich. Wir wären von einem Club der Ewiggestrigen hier regiert in Bayern, das nicht mehr zum Aushalten ist, das teilweise wirklich erschreckend ist. Die Wirtschaftsweisen der bayerischen Regierung bestehen aus im Durchschnitt 75, 80-Jährige, die keinen Plan haben, was auf dieser Welt eigentlich passiert. Und dass eben im Moment eine einzige Wirtschaftsmacht, nämlich China, bestimmt, wo der Hase hinläuft und sonst gar niemand. Und wenn man sich BYD ansieht oder wie die alle heißen, ist völlig wurscht. Und wenn man schaut, dass die einfach mal in Shenzhen 16.000 Elektroomnibusse zulassen wollen und machen und bei uns darüber diskutiert wird, ob man einen Versuchsträger laufen lässt, tut es mir echt schrecklich leid. Die Einfahrverbote stehen vor der Tür. Die EU-Strafen sind drastisch. Bei aller Sympathie mit der Frau Hendricks, mit der ich vor 2 Jahren ein langes Gespräch gehabt habe, zum Thema Mieten, Wohnen, Laden. Alles in Schall und Rauch, Verhalt, irgendwo in den Arbeitsebenen untergegangen. Jetzt geht sie nach Brüssel und erfährt dort, dass es nicht ganz in Ordnung ist, was man da abgeliefert hat. Ebenso wie die bayerische Regierung, was die beim Verfassungsgericht abgeliefert haben. Und dann werden sie vom Richter ermahnt in Bayern und von Brüssel, vom obersten Mufti, der das da alles entscheidet. Und die schicken die heim und sagen, pass auf, machen Sie Ihre Hausaufgaben und dann kommen Sie wieder. Das ist in München genau das gleiche gewesen wie da. Und dann geht die vor die Kameras und sagt eine halbe Stunde später, naja, die EU könnte natürlich drastische Strafen aussprechen, aber ich denke, sie werden es nicht tun. Ja, warum sollten sie es nicht tun? Pro Tag 800.000 Euro Strafe ist doch mal eine Nummer.
Ja.
Das läppert sie. Also ich würde da mal schnell mit dem Papierschreiben anfangen. Und es gäbe ja ganz einfache Lösungen, die es gibt, die ich nicht erfinden muss, morgen machen kann, Retrofitting-Busse. Nimm das einfach mal als Beispiel. Kannst du morgen sukzessive anfangen, die Busflotten retrofitten, das Leben der Busse auch noch zu verlängern. Weil das Leben vom Dieselmotor ist irgendwann aus. Da steht die Karosse vom Bus noch lang. Und die Ziel-Abeck-Achse, also die Ziel-Abeck-Antriebsgeschichte für Busse, ist nichts anderes als wieder Umbau, ZF-Achse raus, die rein und fertig. Das ist alles kein Hokuspokus. Und da muss gefördert werden. Nicht die deutsche Autoindustrie, die 6 Milliarden Gewinn pro Unternehmen macht. Die muss ich nicht fördern. Und ein Panamera-Projekt für Hotels mit mehreren Millionen zu fördern, da muss ich mir ins Hirn greifen. Wir müssen endlich anfangen, diese Fördergelder sinnvoll zu nutzen. Es ist ja genügend Geld da, ist ja nicht so, dass keins da wäre. Aber bitte nicht sinnlos, sondern mit ein bisschen Vernunft dorthin, wo es gebraucht wird. Und jetzt im Moment brauchen es in allererster Linie die Städte und Kommunen, die wir übrigens mit dem Deutschen Städtetag auch eingeladen haben in unsere Allianz, die dort mitmachen sollen.
Ja, das ist schon immer, was wir gesagt haben. Ne? Wir brauchen keine Fördergelder an Leute ausgezahlt, die sich dann vielleicht einen Teil des Elektroautos leisten, wenn nachher die Ladeinfrastruktur als ein wichtiger Standpunkt oder als Pfeiler fehlt.
Ja, nur jetzt im Moment haben wir ja mehr Ladeinfrastruktur, als wir Autos haben.
Echt?
Das muss man ja mal realistisch, ja, theoretisch. Das ist auch so ein überzogenes Thema. Geladen wird zu Hause.
Ja.
80%. Ich glaube, da bricht der Strom jetzt zusammen.
Echt? Wie man ja sieht.
Das kriege ich nachts gar nicht mit.
Ja, aber ich nicht, oder was?
Oder bei uns immer, es ist immer dunkel nachts.
Ja, eben.
Nee, also ja, weiß ich nicht. Ich finde, das ist ja schon durchaus so ein Streitpunkt, dieses geladen wird zu Hause. Da höre ich jetzt von den 6.500 Leuten, die hier zuhören, höre ich mindestens die Hälfte schreien, bei mir nicht. Hier ist keine Steckdose, hier ist keine Ladesäule, ich kann nicht in meiner Tiefgarage laden und so weiter und so weiter und so weiter. Also ich glaube, das ist ein ernsthaftes Problem. Dieses geladen wird zu Hause, deswegen, ist ein bisschen überstrapaziert.
Deswegen spreche ich es an. Ja. Deswegen haben wir ja für Gesetze gesorgt, dass es besser wird. Eins haben wir ja durchgekriegt. Laden beim Arbeitgeber, steuerfrei, kein Geld wird der Vorteil zu versteuern. Man muss es aber den Arbeitgebern auch sagen. Ja. Die müssen es wissen. Der Arbeitgeber hat in der Regel Strom genug. Meine Frau zum Beispiel arbeitet bei Airbus. Die zahlen für den Strom auch nicht 29 Cent wie wir zu Hause, sondern da schaut der Strompreis ein bisschen anders aus. Ich will jetzt da nicht in die Details gehen, weil sonst heißt es wieder der Verräter, der Judas.
Ja, aber je mehr Strom man braucht, desto billiger ist er, oder?
Ist doch so, ja. Und die Industrie wird
gar nicht, warum das so ist.
Ja doch, weil die Industrie ja in Deutschland besonders gefördert wird, weil denen geht es alle so schlecht.
Und ja, ich meine, es ist halt einfach komplett paradox. Ja. Wenn ich mehr Strom erzeuge, ist er ja dadurch nicht billiger. Und den dann billiger abzugeben, obwohl ich mehr erzeuge, ist halt...
Ja, wir haben einen Strom in Überfluss, wir wissen ja eh nicht, wohin damit.
Ja. Das ist ja nochmal so ein anderer Punkt. Ne? Wir
geben ja den Nachbarländern nur Geld, damit sie uns abnehmen, wenn wir die Spitzen haben, hatten wir ja gerade wieder zur Jahreswende. Ist ja alles belegbar, muss man ja nicht irgendeinen Scheiß erzählen, ist halt so, sind Fakten. Fakt ist aber auch, also der Arbeitgeber, der zahlt ja nicht den Strompreis. Wenn jetzt meine Frau da bei Airbus in der Früh hinkommt, kommt sie von zu Hause. Und da ist sie 20 Kilometer gefahren. Wie viel hat sie da verbraucht in etwa? 3 Kilowattstunden.
Kommt aufs Fahrzeug an, aber
übersichtlich
viel.
Ja. Das macht sie im Monat in der Regel 20 Mal. Nicht einmal, weil sie Urlaub auch noch macht oder sowas. Also sagen wir mal 20 Mal. Dann sind es 80 Kilowattstunden Strom. Dann sind es vielleicht für den Unternehmer 8 Euro. Sollen es 10 sein. Mehr ist es nicht. Gut, der muss die Infrastruktur hinstellen. Katastrophe.
Na, im Moment ist es nicht so schlimm, ne? Wenn aber, ich weiß jetzt nicht, wie viel zigtausend Mitarbeiter Airbus hat. Solange nur so ein paar Hanseln wie wir eben Elektromobil unterwegs sind, ist es wahrscheinlich noch okay.
Jetzt kommen wir zum nächsten Szenario.
Genau.
Das Lieblingskind der Deutschen wird diskutieren, das 100%-Szenario und haben noch nicht einmal eins.
Ach so, nee, das ist gar nicht mein Thema.
Na, ich weiß, was du meinst. Ich weiß genau, aber das ist genau die Antwort, die du bekommst, wenn du draußen mit den Leuten sprichst.
Ja, ja, ja.
Jetzt stell dir mal vor, da kommen 40 Millionen oder 45 Millionen Autos, die es jetzt gibt. Bricht das Stromnetz ja sowieso zusammen. Ein Scheißdreck tut's. Ja, 1 Million Elektroautos bedeutet zum Laden 0,1% mehr Stromverbrauch. Im Horrorszenario macht es bei 45 Millionen 6-7%. Deswegen wird unser Stromsystem definitiv nicht zusammenbrechen, zumal wir dieses Szenario maximal am allerschnellsten in 17 Jahren erreichen. Weil die durchschnittliche Lebenszeit eines Autos liegt bei 17 Jahren. Aber wir diskutieren von 0 auf 100. Und das Horrorszenario mal vorab.
Ja, genau.
Also statt, dass wir das einfach sukzessive miteinander aufbauen. Das macht Sinn. Und nicht schon wieder den Worst Case diskutieren.
Das hat man in den 50 Episoden hier auch schon häufiger gehört. Ja, aus das jedem, ist
ein gutes Argument,
aus jedem mal, ja. Von uns heraus. Ja, es ist immer dieses An-Aus, Schwarz-Weiß, Hell-Dunkel, dazwischen gibt es irgendwie nichts. Das haben so viele immer noch nicht verinnerlicht. Das glaube ich, ist aber auch viel aus so einem Verteidigungsreflex geboren. Ja, ich möchte das nicht, also suche ich nach einem Grund. Wir haben ja auch über die Jahre immer wieder verschiedene Gründe gesehen. Da war es dann die Reichweite oder dann ist es der Preis und dann ist es immer wieder.
Ja, aber die Reichweite ist ja das nächste Thema. 45 Millionen Autos, Luxus Deutschland, 11 Millionen Zweit- und Drittfahrzeuge, die im Tag am Durchschnitt 27,5 Kilometer fahren. Man erkläre mir das Reichweitenproblem und auch das Problem dieses Wohnungsinhabers, der keine Ladeinfrastruktur vor der Haustür hat. Und da kommt Ubitricity ins Spiel. Da kann er so an die Straßenlaterne hängen, wenn es am Schluss gar nicht mehr anders gehen würde. Tut es aber nicht, weil es eine öffentliche gibt, weil es einen Arbeitgeber gibt. Und wenn es das auch noch gibt, dann tut es mir echt schrecklich leid. Da sind wir eh schon bei der Überversorgung, muss man so zu sagen. Also so viel Tankstellen haben wir nicht. Und jeder, der mal dieses Laden gelernt hat, der ist ganz happy, dass er da nicht mehr hinfahren muss und sich mit dem Diesel die Hände dreckig macht.
So sieht's aus, ja.
Also
ich parke schon immer beschämt um die Ecke, wenn ich mir eine Karte für die Waschanlage
kriege. Ja, mir geht's genauso. Ja. Da gibt's auch eine nette Story. Als ich mit meinem Elektroauto zum ersten Mal in die Waschanlage meines Vertrauens fahren wollte, den Besitzer kannte ich seit 30 Jahren, da kommst du nicht rein. Was ist los? Elektroauto. Nein, wenn da was ist. Hast du ein Vogel oder was?
Wasser und Elektro, oder?
Ich fahre auch bei Regen, du wirst es nicht glauben. Ja, aber wenn da was ist, da übernehme ich keine Verantwortung. Musst du ja nicht, habe ich gesagt. Ich übernehme sie und du schreibst auch, wenn du willst. Aber besser wärst, du steigst jetzt mit mir ein und wir fahren miteinander durch und du wirst sehen, kein Automobilhersteller kann es sich leisten, dass das Fahrzeug, wenn es elektrisch bewegt wird, in der Waschanlage explodiert oder sonst irgendwas. Dann haben wir es gemacht und dann war es gut.
Ohne Scheiß, das ist jetzt aktuell in den einschlägigen Gruppen und Foren gerade Thema. Und zwar von denen, die sich gerade eins gekauft haben, die dann in der Gruppe fragen, kann ich damit in die Waschanlage fahren?
Ja. Was ist denn los Bedenken. Mit den Leuten?
Ja, der Automobil.
Da wäre ich gar nicht drauf gekommen.
Der zeigt, wie wenig Vertrauen die inzwischen zu VW haben. Ja. Nein, Spaß beiseite. Nein, ein Autohersteller kann es sich nicht leisten, das Auto dreifach abzusichern. Das geht ja bis zum Unfallszenario, das wissen wir doch alle. Also, muss man halt wegräumen. Aber dieses lustige Interview, ich weiß nicht, ob ich es geschickt habe. Letzte Woche war irgendwo in Wien oder vor zwei Wochen irgendeine Automesse. Und da hat das ORF, Radio, die Leute an einem Stand von einem Elektroautohersteller gefragt, wie viel Liter Sprit denken Sie, dass so ein Elektroauto braucht? Und die Antworten waren durch die Bank zwischen 3 und 5 Liter. Die Frage war Elektroauto. Also die Leute wissen ja immer noch gar nicht, dass das tatsächlich rein elektrisch wird, sondern die denken ja, das ist so ein Hybrid. Das ist so die erste Meinung, so eine Mischung zwischen Motor und Elektro.
Ja, das kommt aber hauptsächlich daher, dass ja die Autohersteller, was sie immer machen, nämlich etwas für etwas verkaufen, was es nicht ist.
Ja, gut, da läuft
selbst wenn nur irgendein elektrisches System in meinem Dollar-Marke würde man als Programmierer sagen, also den Namen des Herstellers hier einsetzen, ja. Völlig egal, was für ein Fahrzeug, wenn irgendwas elektrisch daran ist, dann wird das ja fett als, wir machen jetzt nur noch Elektroautos promoted.
Elektrifiziert.
Jetzt, elektrifiziert. Genau, elektrifizieren unsere komplette Flotte. Ja.
Elektrifiziert ist ein Scheißwort, Entschuldigung.
Aber das ist extra dafür gemacht, dass die Leute alle denken, wow, die bei Volvo, die sind ja krass, jetzt habe ich es doch gesagt.
Die Marketingabteilung jubelt gerade.
Genau, die jubeln gerade und gehen jetzt Burger essen und in dem Moment, wo die Burger essen gehen, haben dann die Leute in unserer Blase dann verstanden, was für ein Dreck die da erzählen. Und fragt man sich doch wirklich an den Kopf. Ich meine, was ist denn los mit den Leuten? Dass man nie exakt ist bei sowas, das ist auch eine ganz krasse Unart mittlerweile.
Ja, das ist ja auch gewollt. Und
ja, aber das ist nicht gut, weil die Leute dann nämlich
du verunsicherst denken, die Auto die Menschen.
Braucht 3 Liter Sprit.
Du verunsicherst die Menschen damit. Das ist ja das ganze Presseszenario derzeit. Am Weltsonntag letzte Woche liest du alles Hype und super toll. Eine Woche später in der Frankfurter sowieso alles scheiße, weil Lithium nicht vorhanden. Oder seltene Ehren. Es war ein ganz witziger Vortrag letzte Woche in der L-Motion von einem Professor für Bergbau. Sage und schreibe, 36.000 Tonnen Lithium sind abgebaut worden im letzten Jahr. Lithium ist ein minimaler Anteil an dieser Batterie. Ja. Das meiste ist Alu und Kupfer. Es rendiert sich noch nicht einmal, das zu recyceln. Weil das Lithium kriegst du gar nicht raus, das müsstest du irgendwie so raus mit so Schlacke machen und dann wieder da raustrennen. Das ist der Energieaufwand zu hoch. Bei Alu und Kupfer schaut das wesentlich einfacher aus. Da gibt es Verfahren, die inzwischen energieschonend sind. Also Lithium ist uninteressant. Der hat gesagt, die Vorräte selbst bei exponentiellen Anstieg der Elektromobilität würden bis 2700 reichen. Das kann kein Mensch verbrauchen. Und wer weiß, ob wir es überhaupt noch brauchen, dieses Lithium. Es gibt ja völlig andere Stoffe inzwischen. Ich war gerade in einem amerikanischen Startup-Unternehmen, ich kann es nur so kurz beschreiben, eingezäunt wie ein Hochsicherheitstrakt, und ich muss so ein LOI, also so eine Vertraulichkeitserklärung unterschreiben, dass ich nicht zu viel erzähle. Ich habe eh keine Ahnung von Akkus, also Chemie ist für mich in der Schule schon.
Ich habe manchmal habe ich das Gefühl, niemand hat Ahnung von Akkus.
Ja, doch, wir haben im Verband, Gott sei Dank, unsere Leute, die das können. Habe ich heute gerade wieder eine Frage geklärt mit dem Professor Voy. Aber Fakt ist auf jeden Fall, ich war da drin und dann haben die uns nur so viel erzählt. In 2 Jahren kommt unser neuer Akku, der hat die gleiche Leistungsdichte wie jetzt Lithium-Ionen. Man muss immer Lithium sagen, man darf nicht Lithium sagen. Und dieser Akku ist genauso stark, leistungsstark. Nur, was wir euch noch mitgeben wollen auf dem Weg, den können wir kompostieren.
Ich denke gerade an Zurück in die Zukunft.
Ich habe keine Ahnung. Die können uns ja auch belogen haben, ich weiß es ja nicht. Also ich kann es wirklich nicht beurteilen, weil ich da viel zu wenig Einblick habe. Aber Fakt ist,
wie heißt der Mann?
Ich weiß es nicht.
Das ist schade, ich würde ihn gerne fragen.
Auch das ist ja wieder dieses von 0 auf 100. Ja, was machen wir, wenn es ausgeht, das Lithium?
Ja.
Und
ja, genau, das ist nämlich genau der Punkt. Ja, wir gucken immer, wenn es heute 840 Milliarden E-Autos gäbe, dann wäre sofort das Licht aus. Und wenn es heute dies, alles auf einmal. Und wenn es heute das, alles auf einmal. Das ist halt völliger Quark.
Wäre ja schön, wenn es so wäre.
Ja, aber wenn
ist
jetzt
es
mal,
halt nicht. Also ich bin ehrlich gesagt froh, dass nicht 45 Millionen Pferde auf Deutschland scheißen. Das ist ganz ehrlich. Ich glaube, das ist doch so.
CO2-Problem, genau wie mit Autos.
Ja, da geht es nicht bloß CO2, da gibt es auch noch Methan und so. Aber da kredenzt uns ja die Autoindustrie schon wieder was Neues, speziell in meiner Heimatstadt. Ne? Mein Papa sagt, mein Auto fährt mit der Kraft des Windes. Na gut, dann lasse ich jetzt auch mal einen fahren. Ne? Das ist der neue Werbespot. Wer hat sich den schon angeschaut? Der lief während der Vier-Schanzentournee.
Was, von wem ist das?
Das ist die Vollverarsche, jetzt sage ich es mal ganz offen und ehrlich. In Werlte wird das so gemacht. In einer einzigen Produktion, die vielleicht 50 Autos bedienen kann oder meinetwegen 2000, aber nicht 45 Millionen. Das Ding ist ineffizient ohne Ende. Du hast den 3,5-fachen bis 5-fachen Energieaufwand dessen, was du brauchst, um eine Batterie herzustellen. Also Speicher, die Windkraft. Das Speichern ist ja okay. Ach so. Das kann ja ein Szenario werden, das unheimlich spannend wird. Aber jetzt den Leuten zu erklären, das ist das Gas aus dem Wind. Mist, das ist Erdgas oder LPG, sonst gar nichts, was ich heute halt da reinhaue, je nach Hersteller. Ich verurteile jetzt da nicht einmal Audi, da springen ja gleich wieder 5 andere auf und sagen, super toll, genauso wie Brennstoffzelle und Wasserstoff. Wasserstoff und Brennstoffzelle ist derart ineffektiv, Stand der Dinge heute, dass es einfach uninteressant ist. 2,5-facher Energieaufwand. Und ganz nebenbei bemerkt, brauchen wir, um 1 Liter Sprit herzustellen, 1,6 Kilowattstunden Strom. Damit fahre ich mit dem Renault Zoe schon 75 Kilometer. Das ist die Realität. Das will aber keiner hören.
Naja, das Problem ist, ich glaube, also ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, die meisten Leute wollen das schon hören. Die wissen das halt nicht, weil es ihnen vorher keiner erzählt hat, weil sie das hören, was man ihnen sagt. Da an den großen Outlets, wo sie halt sind. Ja, der Hersteller X sagt dies, der Hersteller Y sagt das, der eine sagt, das mit dem Brennstoffzellen und Wasserstoff ist total toll, kommt ja nur Wasser hinten raus. Die ganzen Fakten, Informationen, Details, die musst du dir als Nutzer, Kunde, Interessierte, musst du dir ja holen. Da herrscht überall natürlich dieses Pull-Prinzip. Ja. Jetzt bin ich aber nicht an jedem Thema gleichermaßen stark interessiert und schaue dann nicht bei jedem Thema so krass in die Tiefe. Ja. Bei Marcel zum Beispiel, wenn du, dem gibst du irgendwas und dann fräst du es einmal quer durch und dann schaut er überall, was stehen da für Zahlen drin. Das macht aber auch nicht jeder. Ja. Viele Leute müssen sich verlassen auf das, was oberflächlich in der Überschrift in der Bild-Zeitung steht.
Das ist aber das Problem, was wir haben. Es wird nicht mehr ordentlich recherchiert.
Ja, genau.
Und wir haben auch keine durchgehend ausgebildeten Journalisten mehr, sondern irgendwelche Leute, die meinen, Journalisten zu sein.
So wie uns.
Ja, ihr beschäftigt euch mit der Materie und ihr recherchiert.
Wir sagen auch immer dazu, hier ist viel Meinung. Wir mögen zwar auch Fakten, aber so ist hier ist auch viel Meinung.
Es muss auch sein, weil es wäre schlimm, wenn es nicht so wäre. Es gehört alles zusammen, aber Fakt ist natürlich, die Presse verunsichert die Menschen natürlich auch massiv, eben durch diese verschiedenen Schlagzeilen. Deswegen laden wir jetzt seitens des Bundesverbands am 16. Mai die Journalisten in dem Bereich zu einem Pressegespräch ein, um aus fachkundigem Munde zu hören, unserer Mitglieder, die das können, und unsere Experten aus dem wissenschaftlichen Beirat, was Wirklichkeit ist und was nicht Realität ist. Und da gehört so ein Professor genauso dazu für Bergbau wie der für Akkus. Haben wir heute gehabt, eben Feststoffzelle oder klassisch wie bisher. Und der Professor Voss hat ganz klar fest, auf Zelle hat nur einen ewigen Weg, bis wir so weit sind. Das ist einfach nicht spruchreif im Moment. Das kann in 5 Jahren so sein, wir wissen es nicht. Aber definitiv heute Stand der Dinge nein.
Ja, und bis dahin hast du halt die Lithium-Ionen-Batterie.
Ja, das ist halt die, ja nicht bloß das, du weißt ja nicht, was da für Fortschritte gemacht werden. Wir müssen ja bloß die Reichweitenerweiterungen bei Tesla anschauen. Ich meine, die schlafen doch nicht, die Jungs bei Panasonic. 3 Hersteller bestimmen den kompletten Akkumarkt in Deutschland. Weltweit. Panasonic, Samsung und LG. Mhm. 85%, der Rest machen noch ein paar so nebenbei, unter anderem Gott sei Dank ein deutsches Unternehmen, das sich wenigstens mit dem Packaging beschäftigt, extrem gut, wie BMZ zum Beispiel. Oder gibt es ein neues, ja, die Kreisel-Brüder oder jetzt in Venox, da bei Raching in München. Aber das sind Klitschen, die nur Nischen bedienen, BMZ nimmer. Und jetzt kommt BMZ, das wäre ein Bauer, ein völlig Verrückter, den müsst ihr euch mal holen, der einfach kapiert hat, um was es geht. Mhm. Und der sagt, Leute, ihr müsst jetzt erstmal schauen, liebe VWler und Daimler, dass ihr überhaupt noch was kriegt.
Ja, ja.
Weil der Markt ist im Moment ausverkauft.
Packaging Panasonic, ist die eine Sache, aber Zellfertigung.
Genau, Panasonic, LG und Samsung hätten letztes Jahr theoretisch ihre Zellen versteigern können, meistbietend. Konnten sie ja nicht, weil sie ja Rahmenverträge haben mit Tesla 10 oder 15 Jahre und wie die alle heißen. Leider heute halt nicht mit den deutschen Autoherstellern. Und die haben halt gedacht, jetzt kommen wir und dann VW kommt.
Ja, weil sie es jahrzehntelang so gewöhnt waren.
Geht aber heute jetzt nicht. So, ja, aber Fakt ist, jetzt brauchen wir eine Zellfertigung. Und jetzt schreit VW nach Zellfertigung und Daimler und dann wieder nicht und dann wieder schon und dann wieder doch nicht. Und dann sagt VW, wir gingen zu Norsfolk nach Norwegen oder Schweden. Wo ist es denn, diese neue Akkufertigung? Egal. Spielt keine Rolle, irgendwo im Norden, also Skandinavien, machen wir mal als Skandinavien draus, wo die E-Mobilität abgeht wie Schmitz Katze, speziell in Norwegen, das wissen wir ja. So, und jetzt gehen die da hin und es funktioniert vielleicht auch, aber wir haben immer noch keine Zellfertigung in Deutschland. Da sagt das Sven Bauer, das machen wir jetzt mit Terra E. Und Sven Bauer holt sich jetzt die Leute, die er braucht, nämlich DHL, Manz, Wacker und wie die alle heißen. Er sagt, wir machen es jetzt einfach. Und ein Herr Dies von VW verkündet in der Presse, er suche Mitstreiter zum Thema Zellfertigung. Und dann schreibe ich diesen Herrn Dies an und sage, wir laden Sie herzlich ein zur Terra E. Da kriegst du keine Antwort. Weil das war nur Show, was er da gemacht hat. Mhm. Er will es gar nicht. Eines steht fest, mit Zellen Geld zu verdienen, ist das härteste Geschäft überhaupt. Weil da brauchst du eine Investition, die du abschreibst über 9 bis 11 Jahre. Wenn du Glück hast, über 8, je nachdem.
Wie die Gigafactory.
Zum Beispiel. Aber es gibt witzigerweise die Hallen für diese Fertigungen, baut übrigens ein deutsches Unternehmen in erster Linie, nämlich M&W in Stuttgart. Weltweit bauen die Hallen, diese sterilen. Mhm. Aber wir brauchen die Zellfertigung auch nicht deswegen. Wir brauchen es aus einem ganz anderen Grund. Wir müssen dieser Welt zeigen, dass wir hier wieder Know-how schaffen. Das heißt, wir brauchen einen Zellfertigungscampus am Schluss, einen Akkucampus, wo Menschen dieser ganzen Welt fasziniert hinschauen und sagen, boah, da geht in Deutschland gerade was ab, da müssen wir hin, da müssen wir uns einbringen, wir haben da auch ein paar Ideen dazu. Dann wird das Ding spannend und dann wird es zum Flieger. Und dann kommt plötzlich eine völlig neue Akkugeneration, mit der keiner gerechnet hat. Ich will nicht sagen, das Perpetuum mobile definitiv, aber einfach neue Ideen. Und dann hat diese Zellfertigung längst ihren Zweck erfüllt. Weil es nebenbei Arbeitsplätze schafft, Innovationen schafft und wir wieder einen Teil zurückgewinnen können, ist eh verloren. Also wir haben ja das schon in anderen Dingen bewiesen. Und als die Nokia-Leute damals über Steve Jobs gelacht haben, war es ja ähnlich. Mhm. Und er hat es halt bewiesen, dass es geht. Das ist gerade mal 11 Jahre her, ne? Also das ist ja nichts. Und jetzt geht es im Autobereich und im Automobilenbereich und alles, was mobil ist, genauso schnell, nur noch schneller. Weil die Zyklen immer schneller werden. Ich habe mir letztens schief gelacht beim AC Styria Cluster in Graz. Da saß so ein Autoproduktionsmensch da vorne und hat gesagt, ja, Sie müssen ja berechnen, wir haben ja eine Entwicklungszeit in der Automobilindustrie von 6 bis 8 Jahren.
Ja. Das ist auch Ihr Hauptproblem. Ne?
Ja, ich habe dann gesagt, als er von der Bühne runterkam, sage ich, lieber Herr, sowieso, in welcher Zeit leben Sie eigentlich? Einzig und allein den Entwicklungszyklus vorgeben, tut inzwischen und wird in Zukunft nichts anderes als Ihr iPhone, das Sie in der Tasche stecken haben oder Ihr Smartphone, was immer das ist. Und da bewegen wir uns im Einjahres- bis 1,5-Jahres-Zyklus maximal. Und wenn Sie den nicht erreichen, können Sie Ihre Klitsche zusperren. So einfach ist das. Weil das Auto besteht am Schluss nur noch aus drei Teilen in der Wertschöpfung. Das ist eine Karosse und der Firlefanz drumherum, den kein Mensch interessiert, den kann ich in 5 Jahren in 3D-Drucker in Usbekistan bauen. Und zwar 5 Stück, wenn ich will. Und übermorgen 10, weil der das gerade braucht. Mhm. Die Chassis ist die gleiche, da ist der Akku drin. Sonst nichts. Das ist der zweite Teil der Wertschöpfung. Und das dritte ist die intelligente Kommunikationstechnologie. Mehr gibt es nicht mehr.
Mhm. Reicht ja auch völlig aus.
Für was schon bitte mehr? Ja. So einfach. Geht einfach. Wenn es einfach geht.
Könnte alles so einfach sein, ne? Gut, dass Bob Lutz hier, der Opa von GM, nicht da ist. Der würde jetzt vehement widersprechen, ja.
Aber da haben ja schon viele widersprochen. Aber
ja, nee, das machen sie ja in der Autoindustrie alle. Ich meine, Die sehen, was sie jetzt haben und sie können sich nach jetzigem Stand einfach nicht vorstellen, dass es irgendwie anders gehen könnte, als so, wie sie es immer gemacht haben. Das ist ihr größtes Problem. Sie können sich das nicht vorstellen, dass das geht. Und allein die Werkzeugmaschinen und die Maschinen, um die Bleche zu formen und bla und bla. Ja klar, da muss man Milliarden investieren und jahrelang muss man irgendwie da so ein Werkzeug bauen und da muss man Topologieoptimierung an jedem Teil machen, damit es ein Mikrogramm leichter wird aufs Auto gesehen, ja, und dann, damit ich mehr Luxus einbauen kann. Und sie beschäftigen sich einfach seit Jahrzehnten damit, ein optimales Produkt weiter zu optimieren. Die Autos, die die jetzt bauen, die sind komplett zu Tode optimiert. An vielen Stellen einfach absolut unnötiger Quatsch. Und dann kommt halt der Tesla von außen, nimmt es jetzt nicht so genau und haut halt dann stattdessen das Zeug so raus. Ja? Und die Leute gewöhnen sich daran. Da wird es immer die A8 und BMW 7er und Mercedes S-Klasse Fahrer geben, die sagen, meine, das kommt mir nicht ins Haus. Ja, dann kommt es halt in deren Haus nicht. Macht nichts. Die können ja nicht genug bauen für die Leute, für die Häuser von den Leuten, die die Autos gerne hätten.
Ja, wobei, wenn man sich die Zulassungszahlen anschaut, in der Upper Class, speziell in Deutschland oder auch in Kalifornien, stellt man fest, mehr Tesla-Zulassungen als 7er BMW, Audi A8 und S-Klasse zusammen.
Muss man wieder sagen, haben sie es genau richtig angegangen. Ja, man hat ja auch erst drüber gelacht, ja, hier so teure Oberklasse-Autos, bla bla bla. Und das Argument war immer, wir bauen das Auto für die Leute, die sich diesen Aufpreis auch leisten können.
Genau.
Und da haben sie es einfach komplett richtig gemacht.
Deswegen finde ich es so lustig, dass es jetzt bei den etablierten Autoherstellern erst da losgeht.
Ja.
Weil jetzt dieser besagte e-tron oder Sportsback oder wie sie alle heißen oder dieser EQ von Daimler, das sind halt genau diese Oberklasse-Wägen.
Und ich möchte nochmal eines sagen, das ist mir ganz wichtig. Mir geht's in erster Linie um die Arbeitsplätze. Mir geht es darum, dass die erhalten bleiben. Wir werden ein paar verlieren durch diese disruptiven Geschichten und durch diese ganzen Szenarien in Richtung Digitalisierung. Da kann nicht jeder mithalten. Deswegen muss man auch über ein Grundeinkommen diskutieren am Schluss des Tages. Wir werden da aber auch Arbeitsplätze gewinnen. Derzeit tun wir es ja sowieso rein über die Elektromobilität. Wer den Bericht von Schaeffler diese Woche gelesen hat, der ist ja des Guten belehrt worden. Mhm. Wir hätten 800 Millionen mehr Umsatz machen können, wären wir in der Elektromobilität schon so weit, war die Aussage. 800 Millionen. Und wir haben dieses Jahr, letztes Jahr, 17, 18.000 neue Arbeitsplätze geschaffen, nur im Bereich Elektromobilität in der Autoindustrie. Und wir könnten im Moment 25.000 Informatiker brauchen, die wir nicht haben. Die gibt es einfach nicht. Die kannst du dir auch nicht so einfach kaufen, weil es die ganze Welt braucht. Früher haben wir gesagt, da gehen wir nach Indien und holen uns welche. Ja, die Inder sind schon längst in China. Und wenn sie nicht in China sind, sind sie in Korea. Und wenn sie nicht in Korea sind, sind sie in Kalifornien. Und die sind von Kalifornien nach Indien. Diese Welt bewegt sich halt einfach ein bisschen. Und wenn wir mal 6 Stunden schlafen, schläft diese Welt eben nicht. Die bewegt sich 24 Stunden und dreht sich. Und irgendwo ist immer Tag. Und alles das geht rasant schnell. Und deswegen geht es mir um die Arbeitsplätze. Und wenn ich als Ingolstädter oft in meiner Heimat versuche, wachzurütteln, werde immer in die Ecke gestellt. Ja, der will uns nur Böses. Nein, im Gegenteil. Mein Gott, was soll mir daran liegen, Audi was Böses zu wollen? Wenn ich dort groß geworden bin, wenn ich dort aufgewachsen bin, wenn ich die Stadt mit Wachsen habe sehen, mit tollen Dingen, sicher auch einiges zu weit überzogen und vielleicht nicht ganz so der richtige Weg. Aber egal, der Wohlstand ist daraus entstanden, zum großen Teil, neben Mediasaturn und neben Conti Temig und wie die anderen alle heißen. Aber das ist, wenn man allein die Zuliefererindustrie sich rundherum ansieht oder die CAD-Entwickler, es sind ja Hunderte, die leben alle davon. Nur die müssen jetzt erkennen, jetzt müssen wir uns ändern. Und jedes Jahr, wo wir verschieben mit der Veränderung, geht der Zeiger über das 5 nach 12. Und im Moment sind wir eher bei 10 nach 12, um es mal ganz realistisch zu sehen. Und das macht mir Sorge. Ich habe heute einen netten Artikel gelesen in meiner Heimatzeitung, da ging es um die Technische Hochschule. Da war oben drüber gestanden, Studenten beschäftigen sich mit dem Szenario 2040. Und im Einleitungssatz stand, finde ich ja toll. Die Idee ist ja Weltklasse. Und im Einleitungssatz stand, jetzt ungefähr übersetzt, nicht hundertprozentig, so genau weiß ich es jetzt auch nicht mehr, aber ich zitiere, soweit mir das möglich ist, stand folgender Satz: Naja, fliegende Autos wird es 2040 wohl noch nicht geben.
Hä?
Schon mal googelt?
Mhm.
5 gibt es im Moment, aktuell, die tatsächlich fliegen. Da wird gerade ein Geschäft draus.
Ja.
Die, wie wir es erkannt haben, sind ziemlich weit im Süden. Heißen Dubai und wie das alles da unten heißt. Ist da, das ist ja längst Realität. Dann diskutieren wir über Szenario 2040. Ja,
selbst wenn es die nicht gäbe, davon auszugehen, dass es das 2040 nicht gibt, ja, ist eigentlich auch schon eine Leistung.
Ja, richtig. Das alleine ist fatal. Das
einfach mal davon auszugehen.
Das ist eine fatale Fehleinschätzung. Und dann gab es unten einen kleinen Artikel von einem ganz tollen Studentenobjekt, die dann die Carsharing erfunden haben. Also
ganz neu jetzt.
Da steht, ja, und da steht zum Schluss dann der nette Satz, denn am Schluss läuft alles über die E-Mobilität. Das war der positivste Satz von dem Ganzen. Das andere war oldschool, ganz ehrlich, das gibt es alles schon. Das muss ich nicht mehr erfinden. Ist schön, dass sie es machen und spielen und tralala, ist ja toll, aber es ist zu wenig. Und das ist aber auch dem geschuldet, dass auch unser ganzes Ausbildungssystem komplett hinterherhinkt. Das geht in den Grundschulen los, das zieht sich durch bis in die Hauptschulen, Realschulen, bis zum Gymnasium. Und hin und wieder habe ich ja das Glück, an der TH Ingolstadt einen Vortrag zu halten. Es ist teilweise erschütternd, wie die Studenten zugetrellert werden mit irgendeinem Mist, den sie auswendig lernen, um einen Bachelor zu machen. Und am Schluss stehen sie völlig sinnbefreit da und wissen eigentlich gar nicht, was sie machen sollen mit dem, was sie gelernt haben.
Ich habe ein ähnliches Thema gerade vor kurzem mit meiner Tochter gehabt. Die hat im Physikunterricht die Takte, also die 4 Takte des Viertaktmotors erklären sollen. Also haben sie dort durchgenommen und haben das verinnerlicht. Und da kam dann auch mal die Frage, wie schaut es denn eigentlich mit dem Elektromotor aus? Da sagt der Lehrer, naja, der Elektromotor, der ist eigentlich total uninteressant, weil der ist so einfach. Mhm. Da kann man ja gar nichts drüber sagen. Nee, wir lernen mal lieber die 4 Takte. Was ist der 1., 2., 3., 4. Takt? Was passiert da alles an dem Motor? Wo ich dann denke, das Thema wird bald gegessen sein. Ja, also E-Motoren sind am effizientesten. E-Motoren sind einfach zu bauen. Und gerade darin liegt ja eigentlich der Vorteil von dem ganzen Thema. Und das müssen die Leute wissen. Es gibt ja E-Motoren, die nur mit Spulen funktionieren, so Induktionsmotoren. Dann gibt es halt welche, die mit Magneten funktionieren.
Bürsten und was weiß ich.
Mit Bürsten, ohne Bürsten und weiß ich wie. Ne? Und da gibt es auch genug zu lernen und auch den Kindern beizubringen, die jetzt in der Schule sind, anstatt einen Viertaktmotor zu erzählen.
Ein Hoch auf die Montessori. Unser Jüngerer geht Montessori. Die haben das tatsächlich im Lehrplan, Elektromobilität.
Ja, genial.
Ich bin total
genial.
Fasziniert gewesen, als er heimgekommen ist. Papa, schau mal, ich darf sogar ein Referat drüber. Und, und die Klasse würde sich freuen, wenn du mal für 2 Stunden auf den Vortrag kommst. Haben wir auch gemacht.
Super.
Bei den Kindern tut man es ja am allerleichtesten. Denen musst du nichts erklären. Die haben es einfach intus. Einmal probiert, gespürt, fertig, gesetzt, musst du nichts mehr erklären. Hast du ja vorher schon erklärt mit deinen Kindern. Wenn sie sich weigern, mit dem Nachbarn, mit dem Diesel in die Schule zu fahren, weil sie Elektroauto gewohnt sind. Wenn unser Opa einen Hof reinrollt mit seinem Q5 Diesel, jetzt sage ich schon wieder Audi, nicht böse und nicht respektierlich gemeint, halt mit einem Diesel auf dem Hof fährt, dann heißt es, Opa, schalt deinen Traktor aus. Ja, es hat sie so implementiert. Mhm. Das ist genau der Punkt.
Mhm. Ich sehe es gerade bei meiner Schwester, die macht gerade den Führerschein und das ist halt dann natürlich der Verbrennungsmotor und schalten und kuppeln üben und lernen. Aber sie wird halt viel lieber einfach mit meiner Zoe fahren. Wo du halt, ja, drückst halt drauf und bremst.
Und deswegen saßen wir letztes Jahr in einem 2-tägigen Seminar mit dem Deutschen Fahrlehrerverband zusammen, mit dem Herrn von Bressensdorf, der witzigerweise Allgäuer ist, um den Fahrlehrern zu implementieren, wir brauchen eine neue Fahrschulgesetzgebung. Nämlich, die folgendermaßen ausschaut. Und ich hoffe, dass wir die relativ schnell durchkriegen, weil das liegt in der Natur der Dinge. Ganz einfach, du machst grundsätzlich den Führerschein auf Automatik, was dann automatisch E-Auto betrifft. Mhm. Musst auch eine Stunde im E-Auto fahren oder was weiß ich. Brauchst ein bisschen Technik dazu, dass du weißt, was es vielleicht können muss oder nicht. Oder wo du keine Angst haben musst, ist vielleicht besser ausgedrückt. Und am Schluss, wer dann unbedingt schalten will, der muss halt nur 2-3 Stunden für einen Schalter machen. Was die Fahrlehrer übrigens auch sehr begrüßen, weil ihnen das Leben erleichtert. Weil mit einem Grobmotoriker mit Schaltgetriebe anzufangen, ist für einen Fahrlehrer definitiv kein Spaß.
Was der zeigt gerade auf
und
sich.
Und wenn die Jugend heute gewohnt ist, mit dem Joystick zu arbeiten, dann ist es halt leider kein Schaltgetriebe und auch noch lang keine Kupplung, wo du dann schon wieder multifunktionell denken musst. Da scheitern manche dran. Ich kenne übrigens Professoren, die daran gescheitert sind, aber völlig egal. Also genau das ist der Weg, da müssen wir auch eine Änderung herbeiführen. Das muss man jetzt machen, nicht wenn es zu spät ist. Jetzt muss das geklärt werden. Alles das sind Herausforderungen, die wir jetzt angehen müssen und da können wir nicht schlafen, da haben wir keine Zeit mehr dazu. Fakt. Es gibt übrigens schon Fahrschulprojekte, die gemacht wurden, in Österreich witzigerweise. In Deutschland fangen wir gerade an. Die Österreicher sind uns im Moment immer einen Ticken voraus in dem Gebiet.
Was ist da los? Wie kommt das?
Die quatschen weniger. Die machen.
Ach so.
Die sagen, Dorf XY haben wir jetzt beschlossen, der Bürgermeister kriegt ein Elektroauto oder der Angestellte und fährt damit die Post aus oder sonst irgendwas. Oder wir machen 3 E-Bikes für den Tourismusverband oder irgendwas. Die fangen einfach an. Und da wird eine Ladeinfrastruktur hingestellt und dann steht die mal und alles ist gut. Und dann entwickelt sich plötzlich ein Carsharing am Dorf. Jeder hat gesagt, was, Carsharing am Dorf? Geht ja gar nicht. Doch, es geht. Und das wird auch angenommen. Mehr als jeder glaubt. Es gibt auch in Bayern Vorzeigemodelle wie Mika zum Beispiel im Bayerischen Wald, die das machen. Mhm. Carsharing für Sportvereine.
Der will nicht.
ENV 200. Mhm. Heißt doch so, oder?
Ja, der Nissan.
Nissan. Das haben wir schon wieder Markennamen genannt. Das dürfen wir nicht mehr in Zukunft. Das lassen
wir jetzt. Gar nichts. Das ist ja das Schöne hier. Wir können genau das machen, was wir wollen.
Nee, Spaß. Also auf jeden Fall, die machen das und das funktioniert hervorragend. Da kriegt so ein Sportverein so ein Auto für eine Stunde für 3 €. Und das ist für einen Sportverein, der Jugendliche vom Volleyballturnier nach XY bringen will, eine Riesengeschichte. Und dann ist er nicht nur beim Sportverein eingesetzt am Wochenende, sondern unter der Woche fährt er für die Gemeinde und fährt die Alten zum Altengrenzchen. Da gibt es einen Bürgermeister in Werfenweng in Österreich. Der hat die Gemeinde in 20 Jahren elektrifiziert. Der hat angefangen ganz einfach mit den ersten E-Bikes, mit den ersten Segways. Inzwischen gehst du dorthin, kommst mit der Bahn oder mit dem Auto, je nachdem, gibst deinen Schlüssel ab vom Auto, mit der Bahn kriegst sowieso automatisch alles, was du in der Woche im Urlaub machst, garantiert elektrisch mobil gestellt.
Genial.
Werfenweng. Der Tourismus hat sich verdreifacht.
E-Mobilitätstourismus.
Genau. Und dem Bürgermeister, wenn du auf einem Podium reden hörst, weißt du warum. Hm. Macher, kein Schnarcher. Hm. So einfach ist das.
Das ist auch der Grund, warum, ich sag mal, der deutschsprachige Raum sich bei E-Mobil-Treffen dann halt beim Zoe-Club Austria trifft und nicht woanders.
Ja, genau.
Das ist ja auch ein netter Nebeneffekt.
Eigentlich. Ja, genau. Oder Kaiserhof in Anif.
Ja.
Weil da trifft der Tesla-Fahrer, egal ob er aus Holland, Norwegen, Kroatien oder sonst irgendwo herkommt. Und weil der Eigentümer und Besitzer es auch lebt. Und das ist ja das Schöne, wenn du heute unterwegs bist, auch mit dem Tesla, jetzt muss ich doch mal das Auto ein bisschen erwähnen, weil jetzt habe ich ja schon 54.000 Kilometer auf der Uhr, ohne ein einziges Problem. Ganz nebenbei bemerkt,
Allrad.
Mhm. Allrad. Ich sage euch eins, als Fahrsicherheitstrainer. Ex-Motorsport. Nicht nur Fan, sondern ich habe mich ja bis zu meinem 50. Lebensjahr tatsächlich auf der Rundstrecke bewegt. Den geilsten Allradantrieb aller Zeiten gibt es nichts Besseres. Durch diese extrem schnelle Umsetzung auf jeglichen Untergrund kannst du damit nichts mithalten. Da fährst du heute mit dem Sohnemann zum Downhill-Rennen nach Serfaus-Ladis. Und dann suchst du ein Hotel. Klickst aufs erste drauf, Naturhotel, schlag mich tot, Tesla Destination.
Sauber.
Der Hotelier fährt Tesla und vermietet Tesla. Bietet ein Tourenprogramm rund um Serfaus-Ladis mit Tesla an. Alles da. Unvorstellbar. Ich war im letzten Jahr garantiert in 5 Hotels in Österreich. Ob Forsthof Alm in Leogang, ob Serfaus-Ladis, ob Anif Kaiserhof. Du hast überall Destination Charger oder Supercharger sogar stehen, wie jetzt in Anif, weil sie an der Autobahn liegt. Das sind Macher. Die setzen es einfach um. Die sagen, das ist doch mein Kunde. Das ist doch der Tourist, der zu mir kommt. Der Tesla-Fahrer ist ja jetzt nicht unbedingt der ärmste aller Armen, sondern der investiert halt fürs Zimmer vielleicht einmal mehr wie 30 €. Und wenn er noch bei mir ist, das ist doppelt schön. Ich habe also übrigens noch nie, seit ich mit dem Elektroauto unterwegs bin, irgendwo was für einen Strom bezahlt, wenn es mal brisiert hat. Also Johammer zum Beispiel. Johammer ist ja relativ easy im Handling. Du hast ja eine normale Steckdose Schuko oder die 16 Ampere. Mhm. Und der Lader ist ja im Motorrad. Also muss ich einfach nur eine Steckdose finden. Und mit der Yohammer fährst du so 200 Kilometer, also sagen wir mal, bei meiner Fahrweise eher vielleicht 160. Aber egal, 160 bist du auf der Landstraße mit dem Motorrad, weiß jeder, der Motorrad fährt, mal 2,5 Stunden, wenn nicht 3 Stunden unterwegs, weil mehr wie ein 60er Schnitt schaffst du nicht auf der Landstraße. Ja, und dann kommst du an einen Brauereigasthof mit angeschlossener Metzgerei. Das ist immer ein wunderschöner Mittagsaufenthalt. Was Gutes zum Essen. Ja. Und dann gehst du rein und sagst, ich hätte da draußen ein Elektromotorrad, ich möchte laden. Also, ja, Elektromotorrad. Ja, wie schaut denn das aus? Ja, führst die Menschen raus. Boah, ja, wie geil ist denn das? Wo wollen sie denn laden? 16 Ampere haben wir. Alle. Und beim 32, da kann ich einen Adapter hängen, das geht schon. Und dann lädst du in der Mittagspause eine Stunde und dann fährst du Nachmittag nochmal deine 160 Kilometer und schwuppsdiwuppsdi bist in Meran oder in Bozen oder sonst irgendwo. Es funktioniert. Und ich habe noch nie dafür bezahlt. Ich habe immer höflich gefragt, was bin ich Ihnen schuldig? Ja, Sie haben doch bei uns gegessen. Die 5 Kilowattstunden, die werden uns jetzt nicht umbringen. Mhm. Noch nie. Ich habe schon an Schlachthöfen geladen. Ich habe schon Schlachthof, die geilste Ladeinfrastruktur schlechthin. Das war in wie heißt das? Telfs. Telfs, nichts da zum Laden. Wir waren auf der Emilia unterwegs, ganz am Anfang diese Rallye von St. Moritz runter und wir hatten den Stromhaus dabei und mussten laden. Tesla wäre vielleicht heimgekommen und hat gesagt, lade ich gleich mit. Eine geile Ladeinfrastruktur direkt am Eingang. Alles hinter V2A, sämtliche Steckdosenvarianten der Welt. Ja, was willst du mehr?
Ja, als Tesla-Fahrer, wenn du in Urlaub fährst, suchst du ja auch nicht das Hotel aus, sondern das Hotel aus, das auch einen Destination-Charger hat.
Genau. So ist es. Ja. Und man fährt überall hin, gell? Komisch mit dem Tesla. Ist eigentlich egal. Überall jetzt in Gardasee und was weiß ich, wo überall.
Ach, selbst zum Stilfserjoch kommt man hoch, auch wenn man nicht gelassen wird. Aber gut.
Okay. Nö, ja. Es geht gut. Es geht super gut.
Ja.
Ich habe jetzt nicht einmal 90 Kilowattstunden. Ich habe es nur 75. Also ich bin.
Reicht auch aus.
Sparsam unterwegs.
Für die kurzen Touren halt reicht es. Ne?
Ja,
locker. Für die ganz kurzen.
Ich bin jetzt ein Jahr Berlin gependelt, das ich jetzt Gott sei Dank mit dem Zug mache seit Dezember und endlich.
100% Ökostrom.
Genau.
Im ICE.
Ja, ja, davor gehen wir aus.
Und schneller als mit dem Auto.
Ja. Definitiv. Und das ist ein Gewinn an Lebensqualität, das ist unvorstellbar. Mhm. Das ist also in der Früh im Bordrestaurant zu sitzen, zu frühstücken und dann anschließend ein bisschen was im Zug zu arbeiten und wenn es gar nicht anders geht, pennen. Ein Traum. Und dann in 4 Stunden in Berlin.
Müsst dann irgendwie doch das bessere Auto fahren, ne? Mhm. So, du hast jetzt so ein paar Stichworte gesagt, die mich dazu zwingen, dir eine Frage zu stellen. Berlin, Elektromobilitätsfan, Motorsportfan. Was hältst du denn von der Formel E?
Ich habe mir die erste in Berlin angeschaut und ich war fasziniert.
In der Stadt noch?
Nein, das
oder
war
Tempelhof war es
erst. Erst war Tempelhof, dann war Stadt, dann jetzt ist wieder Tempelhof. Also ich war total fasziniert. Was mich fürchterlich enttäuscht hat, war das Rahmenprogramm. Mhm. Also das war eine Nullnummer. Das hat überhaupt nichts gestimmt. Das war so typisch Berlin. Also
das war aber jetzt beim letzten Jahr Tempelhof ganz anders.
Ja, ja, ich sage ja, das erste Mal, das haben wir auch massiv kritisiert. Mhm. Vielleicht hat sich da deswegen was getan. Wir sind ja da immer böse, also speziell ich. Ich habe da ein Interview gegeben fürs Sportstudio. Und da war ich halt da ein bisschen direkt. Weil wenn man sich ein Formel-1-Rennen anschaut oder eine DTM, da ist der Zirkus wesentlich größer als das Rennen selber. Mhm. Weil die Leute wollen ja bespaßt werden. Die wollen die Currywurstbude nicht sich hinstellen mit einer Kilometer Schlange, sondern die müssen, da gehe ich hin, hol mir eine Currywurst und gehe wieder. Und schaue aber nebenbei noch ein Trial an und noch ein Supermoto und noch glühende Reifen, irgendwelche Kreise in Schwarz auf dem Boden. Das ist wurscht, ob das jetzt mit dem Motor passiert und Verbrenner. Also ich habe es lieber leiser. Ja, und trotzdem einen Spaß, dann stinkt es halt ein bisschen, aber ist nicht so schlimm, dann stinkt es halt nach Gummi. Aber das wird jetzt keinen umbringen auf den Moment. Fakt ist aber auf jeden Fall, das muss mehr Spaßfaktor kriegen. In anderen Ländern haben sie das wesentlich besser hingekriegt. Das war in Berlin beim ersten Mal scheiße, jetzt ist es super, habe ich gehört. Da war ich leider nicht dabei, weil in der Zeit bin ich meistens in Urlaub.
Mhm. Mit ich war da und ich kann das sehr empfehlen.
Mit Familie, also ich kann es jedem nur empfehlen. Was mich also fasziniert, ist das mitspielen zu dürfen. Mhm. Sich zu integrieren in das Ganze. Und der Motorsport kommt in die Stadt, dorthin, wo die Menschen ihn ja auch sehen wollen. Will keiner mehr zum Nürburgring fahren. Ja, die Enthusiasten, die sollen ja die Nordschleifen runterprügeln und wenn der seinen Ferrari braucht und seinen Porsche, bitte, das wird er die nächsten 20 Jahre noch können oder 15 oder wie auch immer, ist völlig wurscht. Aber wenn der mal auf den Trichter kommt, dass er das mit dem NIO machen kann,
Oder man mischen.
Nicht mal schnell der schnellsten Runde. Mhm. Dann wird er auch sagen, warum fahre ich eigentlich Ferrari, Idiot? Es ja, geht doch anders auch. Mhm. Und zwar noch wesentlich schneller. Unser Sohn hat so beschrieben, als ich das erste Mal dieses Bergrennen mitgefahren bin mit dem Tesla Roadster im Walchensee, diese
Die Strecke meinst du?
Ja, das Bergrennen am Walchensee auf jeden Fall. Da bin ich mit meinem Sohnemann zum ersten Mal, der war im Beifahrersitz gesessen, hat er gesagt, Papa, das ist jetzt nicht mehr wie Rennsport, wie wir ihn kennen, sondern das ist eher wie Fahren auf der Spielekonsole. Das hat es ziemlich auf den Punkt gebracht, weil du bist ja ganz anders beschäftigt. Du bist mit dem Bremsvorgang, mit Rekuperation beschäftigt, weißt aber genau, egal wo der Scheitelpunkt ist, wenn ich drauf drücke, schießt es mich nach vorne wie der Ritter auf der Kanonenkugel. Mhm. Und da musst du auch deinen Fahrstil komplett ändern, weil dein Blickwinkel sich verändert. Und wir wissen alle, da wo wir hinschauen, da gehen wir hin oder da fahren wir hin. Die meisten Unfälle passieren auf der Landstraße, wenn der an die Pappel fährt, weil er die Pappel angeschaut hat. Hätte er daneben geschaut oder zwischendurch, hätte er sie nicht getroffen. Mhm. Nur was du fixierst, das fährst du nieder. Kann ich aus dem Fahrsicherheitstraining nur so berichten. Also gibt es 1000 Belege dafür. Und die Skifahrer sind da die Besten, auch im Fahrertraining übrigens, wenn es um so Slalomfahren geht, weil die einfach den Blick für so einen Slalom haben und genau einschätzen können, wo sie hinschauen müssen. Also Fakt ist, top. Motorsport muss aber jetzt auch ganz woanders beginnen. Ich kriege die Grätze, wenn ich diesen Hallen Supermotocross in München sehe mit Verbrennern, wo sie dann die Leute auf Tragen rausbringen. Die Sunnies, das ist kein Blödsinn, weil sie ersticken da drin. Oder mit Gehörschäden rausgehen. Verdammt nochmal, das kann man elektrisch machen. Mhm. Das macht genauso viel Spaß, da ist kein Unterschied. Weil auch ein Elektromotorrad macht ein bisschen Lärm, auch wenn nicht den. Aber es geht mir nicht um das. Und da drin erstickst du schier. Und das Hallentrail, das gerade in meiner Heimatstadt gelaufen ist, da gehe ich erst wieder dann hin, wenn das rein elektrisch stattfindet. Vorher sehe ich die nicht. Und ich versuche schon seit Jahren den ADAC davon zu überzeugen, die Strategie zu ändern. Das wird er auch tun müssen, der ADAC, wenn er nicht krepieren will mit diesen ganzen Sportarten, die da am Rand passieren. Und Jugendtrial, elektrisch, wow, was gibt es denn Geileres für Kinder? Und Kinder gehen mit dieser Technik so wahnsinnig intuitiv um. Denen musst du nicht erklären, dass das Vorderrad mehr Bremsleistung bringt als das Hinterrad. Das machen die ganz intuitiv und die merken sofort, wenn es blockiert, machen die wieder auf. Wir haben Kurse gemacht mit Kindern, 5, 6, 7 Jahre alt. Auf abgesperrten Terrains, da wo es geht, wo es keine Gefahr gibt, wo nichts passieren kann und dann in Trailsport übergehen, dann ist das Beschäftigung, das den Körper fordert, wo sie richtig angespannt sind, wo sie richtig schwitzen, wo sie richtig Spaß haben, wo sie sich konzentrieren müssen, wo die Motorik angespannt wird und. Was die Kinder alle nicht mehr können, weil sie Spielekonsolen fahren können. Und deswegen ist der Motorsport für mich auch eine wahnsinnig wichtige Plattform für die Elektromobilität und die Formel E ist für mich das Geilste überhaupt deswegen. Und wer mir da sagt, da gibt es keinen Lärm, das stimmt ja auch nicht. Wer da dort war, der merkt.
Stimmt gar nicht. Das ist nicht so, als wenn die Dinger leise.
Das ist wie Turbinen, das ist wie so ein Flugzeug, das startet.
Das, was ein bisschen schade ist, wenn man es sich im Fernsehen anschaut, dann hört man eigentlich nur die hohen Frequenzen von diesen Motoren. Ja. Wenn man aber jetzt neben dem Teil steht und das braust los, dann hat man, also es ist ein sehr viel voluminöserer Sound, ein viel bassigerer Sound, als man im Fernsehen hört. Also es macht richtig Spaß.
Definitiv.
Wenn ich nur dran denke, kriege ich Gänsehaut.
Hab doch mal
eine richtig geile Maschine.
Nee, ich habe da mal ein Interview gegeben fürs Sportstudio. Da habe ich das mal ein bisschen geschildert und wie wichtig das auch ist, dass wir das dann nach außen posten, weil das ist eine gute Plattform, das und auch angenommen
wird. Elektro-Trial-Motorräder gehören schon zum Standardrahmenprogramm der Formel E.
Ja, weiß ich. Aber heute, es muss jetzt in die Masse gehen.
Ja, ja.
Es kann keine deutsche Hallentrial-Meisterschaft mehr geben mit Verbrennungsmotoren.
Ja, es ist halt einfach, und das war schon immer.
In der Halle, also ganz ehrlich, wie blöd und schizophren ist das Ganze. Ja. Aber wir brauchen das. Und jetzt geht man auf die Rennstrecke mit den ganz schnellen Motorrädern. Da gehen ja die ersten Geschichten jetzt los mit dieser Energetika oder wie die heißt.
Energica.
Energica und da gibt es andere. Und wir haben übrigens 2 neue Beauftragte im Verband zum Thema Motorsport. Das ist der Stefan Schnabelmeier und der Boguslawski aus Berlin. Die kümmern sich jetzt seit 2 Monaten bei uns ganz extrem, um diese Serien aufzubauen und mitzuhelfen, dass man mit dem englischen Verband die endlich auf europäische Basis bringen. Übrigens gibt es da eine Anfrage, man halte sich fest, aus der Ukraine so ein Motorsport-Event durchzuführen.
Ajo.
Ja.
Krass.
Holger Boguslawski, bitte merken, und Stefan Schnabelmeier aus München. Der eine aus Berlin, der andere aus München. Freaks.
Ja, sind sie alle irgendwie, ne?
Ja, muss man.
Ja.
Du musst ja ein bisschen bescheuert sein, anders geht es ja sowieso
nicht. Ja, und nächstes Jahr dann schön Model S-Rennserie gucken, ne?
Ja, da bin ich gespannt drauf.
Electric GT.
Electric GT, genau. GT, ja, das wird spannend.
Die heißt nicht mehr Electric GT.
Nämlich?
Die ist jetzt eine offizielle FIA-Serie und heißt jetzt Electric Production Car Series, kurz EPCS.
Ah, okay.
Seit letzter Woche.
Besserer Name auf jeden Fall.
Auf keinen Fall. Also es ist ein super beschissener Name. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben, aber sie wollen Mitte 2018 wollen sie starten. Ich sag mal 2019 wahrscheinlich.
Mhm. E-Tron ist auch ein beschissener Name.
Als den Audi.
Du sollst doch keine Marken nennen.
Okay.
Nein, da gab es ja dann schon im Pajero und solche Geschichten, ne? Also von Mitsubishi, also es gibt es immer schon gegeben.
Ja, ja. Irgendwo aber, auf der Welt ist alles ein fieses Wort.
Aber Fakt ist auf jeden Fall, diese Tesla-Serie, da wäre ich am liebsten, da würde ich am liebsten selber mitfahren, weil das waren ja meine letzten Jahre im Motorsport auf der Rundstrecke 6, 12 und 24 Stunden und das war mega geil.
Na, da ist noch was offen. Ich glaube, jetzt haben sie ernst. Ist eigentlich alles voll. Tut mir leid. Aber es gibt nirgends so viele weibliche Rennfahrer wie in der Serie.
Ja, das ist gut so.
Ich sag mal, im Motorsport passiert ja auch sehr viel Innovation.
Ja, definitiv.
Und von daher ist es nur...
Das hatte beim Curse-System angefangen. Mhm. Muss man einfach mal so sehen.
Da hat es aber auch aufgehört, wenn man mal
ehrlich ist. Ja, leider. Ja, aber der Anfang war gut.
Ja, ja, ich weiß.
Da ist viel entwickelt worden.
Ich finde das total gut.
Brauchen den Motorsport, um Innovationen zu entwickeln. Ja. Die Firma Abt, wenn man sich die anschaut im Allgäu, die beschäftigen schon seit 7 Jahren mit Elektromobilität und rüsten auch Fahrzeuge um. Die haben jetzt gerade eine eigene Elektromobilitätsabteilung für Umrüstungen ins Leben gerufen, eine eigene Tochter outgesourced und. Alles das passiert ja gerade und das ist ja das Schöne dran. Und deswegen wird es keiner mehr aufhalten, egal was man dagegen tun will. Es kommt so und so. Und der Motorsport, nach wie vor, ich bin dabei, ist so. Und diese Rennserie da mit Tesla, hochspannend, müssen andere auch noch kommen. Wo es ja auch ganz stark im Gespräch ist, sind diese Rallycross-Geschichten, die sich ja ideal dafür eignen würden, weil das sind ja immer nur Kurzstrecken, wo du einmal schnell Akku tauschen könntest oder einmal schnell nachladen. Und ich stelle mir mal einfach so ein Extrem in so einem Auto vor. Mann, oh Mann, da geht ab.
Ja, da ist ja einiges im Planung.
Wer kennt das Video mit Walter Röhrl mit dem AMG?
Welches? Wollte ich auch gerade
sagen. Das mit dem SL, wo er da diese 800 PS-Kiste da den gelben da fährt. Diesen batteriebetriebenen.
Relativ neu, oder? Das
Video. Ach, ist uralt, es ist 5 Jahre oder 4.
Okay.
Den einzigen elektrischen Powerbands da, genau. habe ich nie fahren.
Das müsst ihr euch unbedingt anschauen. Walter Röhrl, AMG. Walter steigt, ich kenne Walter seit langem. Also
meinst du den SLS?
Ja.
Ja.
Das Video kennst du, ne?
Nee, aber den SLS.
SLS.
Electric Drive.
Und da gibt es den Video von Walter Röhrl, wo er den auf der Strecke, also Rundstrecke fährt. Und ich kenne ja Walter Röhrl jetzt seit meiner Audi-Zeit. Also wir sind ja befreundet.
Wer kennt den bei Audi auch nicht?
Ja gut, wir waren ja ein bisschen mehr als das. Wir haben ja zusammengearbeitet. Und als der Walter da in dem Video aussteigt und diese Emotionen mit folgendem Satz, dass ich das noch erleben durfte, das ist eine ganz andere Welt. Mhm. Und das sagt ein Porsche-Vertreter vor dem Herrn mit lebenslangem Vertrag vor 4 Jahren, als er aus dem Auto ausgestiegen ist oder wann das war. Und das sagt der Walter mal nicht so schnell. Mhm. Den muss schon irgendwas ganz Besonderes beeindrucken, dass er Emotionen zeigt in dieser Art. Also sensationell.
Ja, ja, geht einiges.
Geiles Auto. Leider nur in minimal.
Ja, sonst ist nicht viel gebaut worden. Also hätte mich auch mal interessiert, so anzufahren.
Und auch schon alt ohne Ende.
Ja, 4, 5 Jahre.
Ja.
Ich weiß nicht, wenn,
ja, mindestens.
Wenn nicht älter. Ja. Ich kann mich erinnern, da war irgendeine Veranstaltung bei einer Zeitung in Berlin und da war der schon
2012, 2013.
Sowas war der vor der Tür gestanden.
Ja. Mega.
Ja, tolle Geschichten. Mann, oh Mann.
Tja, gehen sie uns langsam aus, die Geschichten, oder?
Na, ich hab schon eine.
Ja? Willst du eine noch erzählen zum Schluss?
Ja.
Auf geht's.
Im österreichischen Reitwagen, es ist eine Motorradzeitschrift in Österreich, die heißt tatsächlich so, die heißt Reitwagen.
Das ist ja romantisch.
Ja, total. Und das sind dann nur ausgetickte Typen, die Redakteure alle, die fahren ja ohne Helm und was weiß ich, das ist denen alle wurscht. Und da lese ich einen Artikel, dass es irgendeinen verrückten Österreicher gibt in Oberösterreich, der die Johammer baut. Und da waren tatsächlich Bilder von dem Teil drin. Und ich habe die Zeitung noch in der Hand gehabt, bin sofort ans Telefon und habe versucht, den zu erreichen. Und habe ihn erwischt. So, mein Name ist Siegel, ich möchte das Motorrad kennenlernen. An der Zeit sagt er, kommst einfach. Also ich damals noch Opel Ampera ins Auto und runtergepfiffen nach Oberösterreich. Bad Leonfelden, ein bisschen nördlich von Linz, direkt an der tschechischen Grenze. Also da sagen sich Fuchsen und Hasen gute Nacht. Und da hat er eine Riesenfirma gehabt, so eine mit 30, 40 Leuten, die haben so Sonderproduktionsanlagen für die Automobilindustrie gebaut. Und seine Idee war, dieses Motorrad zu bauen. Und ich habe das Motorrad gesehen und habe mir in das Motorrad verknallt. Und als ich dann noch diese ganze diesen Lenkmechanismus mit dieser Einarmschwinge, Achsschenkellenkung, danke, gesehen habe und dann auch gefahren habe, diesen niedrigen Schwerpunkt, diese niedrige Sitzposition, dieses Lenkverhalten, diese Newtonmeter an Drehmoment nach einer Probefahrt mit ihnen, gab es gerade mal 3 Maschinen zu der Zeit, habe ich gesagt, Hans, wenn du die erste in Serie rausgibst und baust, ich bin der erste Käufer, dass das klar ist. Ja, so weit sind wir noch nicht. Dann sage ich, du gibst mal Bescheid, wenn es soweit ist. Ja, das wird nun dauern. Sag ich, ist ja wurscht, es ist halt in einem Jahr oder in 2, ist mir egal, ich möchte dieses Ding. Und dann rief er mich an, im Herbst, vor 3 Jahren, 4 Jahren, weiß gar nicht mehr so genau. Letztes Jahr waren es 3 Jahre, das ungefähr. Mensch, Kurt, wir haben die ersten 7 Motorräder fertig. Wir wollen zum Harley-Treffen einen Farkas See fahren. Aha, also ich habe noch nie was mit Harleys am Hut gehabt. Ne? Ich habe mit dem Zeug auf. Dann sagt er, ja, mir war es zu schwer und zu globig. Naja, sagt, wir wollen ja zeigen, dass wir mit was anderes kommen. Und das ist ja, das soll ja ein bisschen Effekt sein. Und wir wollen die erste Testfahrt machen mit diesen 7 Motorrädern. Über die Nockberge, Farkassee und wieder zurück. 4 Tage, 2 Tage unten am Farkassee oder einen. Auch da ein bisschen Corso da um den See rum mitfahren. Ja, sag ich, da werden wir viel Spaß haben bei den Harley-Fahrern mit unseren Elektroedel. Ja, sagt er, das machen wir. Du kommst am Donnerstag um 10 Uhr geht's los. So, okay. Wieder mit meinem Ampera da runterpfiffen. Ich komme da hin, alles in der Werkstatt. Jeder hämmert mit dem PC an so einem Motorrad hängend umeinander. Sag ich, wir wollten noch um 10 Uhr fahren, ich war schon um 9 Uhr da. Ja, das wird sich verzögern, 2 werden eher fertig, mit denen fahren wir, du und ich. Gut, die anderen kommen dann nach. Wir haben schon einen Plan, Streckenplan ausgearbeitet mit Ladestationen. Das kriegen wir schon hin. Ja, sag ich, und die anderen, die sind ja noch nicht einmal auf der Straße gewesen. Da sind ja die Reifen noch neu. Ja, die sind noch keinen Meter gefahren, aber die fahren ja jetzt dann. Naja, sag ich, okay, toll, optimistisch. Dann fahren wir halt mit 7 Motorrädern zum Farkassee. Also was beim Laden alles passiert ist, ist das schon eine Geschichte für sich. Die Endstory erzähle ich zum Schluss. Aber wir sind da runtergefahren, es hat alles funktioniert. Es ist kein Motorrad ausgefallen. Es sind immerhin 400 Kilometer runter, 400 Kilometer zurück. Es gab keine technischen Probleme. Und beim Rückfahren haben wir uns verfahren. Mhm. Und jetzt musste man einen Umweg machen von 70 Kilometern, aber der war natürlich nicht in der Ladeinfrastruktur vorgesehen. Dann hat jeder geschaut, wo wir irgendeinen Punkt finden könnten, wo wir laden können. 7 Motorräder auf einmal und die alle schnell mit 16 Ampere, das ist ja nicht so einfach. Und dann sehe ich eine Tankstelle und sage, Mensch, eine Tankstelle ist immer gut, die haben meistens mehrere 16 Ampere Dosen und der Hans hatte jede Menge Adapter dabei. Mhm. So mal 3, ne? Mhm. Mal also 3. 1 macht 3. Mhm. Und es war schon relativ früh am Nachmittag, also wir haben nicht mehr viel Zeit gehabt zum Heimfahren, wir wussten eh, dass es dunkel wird. Also laden. Ich gehe in die Tankstelle rein, das ist so eine kleine zierliche Person hinterm Tresen, sage ich, wir würden gerne unsere Motorräder laden. Wie laden? Sage ich, wir brauchen Strom. Ja, ich bin nicht die Besitzerin, das kann ich nicht machen. Sage ich, darf ich wenigstens mal schauen, wie es in Ihrer Werkstatt mit roten Steckdosen ausschaut? Ja, bitte. Wenn ich in die Werkstatt, 3 schöne, wunderbare rote Dosen.
So, der Himmel geht auf, güldenes Licht.
Na, gehe ich hinter den Hof, da war eine Waschanlage, nochmal 2 Dosen. Sage ich, mit einem Adapter schaffen wir alle 7, das funktioniert. Gehe wieder vor, sage ich, wir müssten jetzt da einstöpseln. Ja, das kann sich nicht verantworten, der Chef ist nicht da. Dann sage ich, jetzt mach es kein Geschiss, habe ich gesagt, jetzt laden wir einfach. Wir bezahlen das auch und alles, das geht schon irgendwie. Erste drankommt, 2. 3., 4., 5. ging auch noch. Bei der 6. hat es einen Duscher gemacht. Und an der Tankstelle ist nichts mehr gegangen. Keine Kasse, keine Säule, kein Licht. Es war einfach aus. Das Mädel hinter dem Tresen hat heulen angefangen. Sag ich, jetzt rufen Sie einen Chef an, der soll kommen. Dann werden wir schon, da muss ja irgendwo eine Panzersicherung oder irgendwas geben. Die hat es halt jetzt durchgewichst, das kriegen wir schon. das durchkriegst. Also, okay, sie ruft an, dann kommt mit einer Puch DS, also Moped, kleines Versicherungsschild, ein älterer Herr, so um die 75, mit dem Feinripp, es war super heiß draußen, mit dem Strohhut und einer Latzhose und hinten quer drüber am Gepäckträger Krücken.
Okay.
Weil er hatte sich verletzt. Steigt ab, nimmt die Krücken, rennt auf uns zu mit Krücken. Ja, ihr Deppen, was habt ihr jetzt da gemacht? Ihr legt mir die ganze Tankstelle an, ihr seid doch komplett krank. Was habt ihr denn überhaupt für einen Scheiß dabei? Ja, Elektromotor. Was? Hey, Elektromotor. Boah, schauen wir aber gut aus. Ihr seid doch blöd. Hättest du was gesagt? Die Händelbraterei da drüben, die gehört mir auch. Da haben wir Strom bis zum Erbrechen, hat er gesagt, weil die Öfen fressen so viel. Dann hängen wir halt da drüben drei hin und da vier, dann geht's schon. Das Thema war gegessen. Und dann sagt er, so, und jetzt zeige ich euch was. Schaut mal da drüben über die Straße. Da war ein riesiger Photovoltaikpark über ein Feld, aber riesengroß. Mhm. Das ist meiner. Und ich sage euch eins, wenn der Dreck da ausgeht, dann lade ich euch, bis ihr nicht mehr kennt. Jetzt lasst es euch schmecken und alles ist gut.
Sehr geil.
Das sind die Ladeerlebnisse, die man mit Johammer hat. Und da gäbe es noch 10 andere, aber das ist so der Höhepunkt gewesen. Also eine komplette Verbrennertankstelle niederzubügeln, das ist schon mal eine geile Nummer.
Nicht schlecht.
Ja, und das müssen wir halt jetzt noch mit den Elektroautos, diese Verbrennertankstellen mal blockieren. Dass die auch mal wissen, wie unangenehm das ist, wenn man dort nicht tankt, sondern dann shoppen geht.
Ja. Tja, wir versuchen das immer nicht zu machen, aber wir haben mal einen Tweet bekommen von einem Hörer, der irgendwie ein Foto gezeigt hat von einer Sparkasse. Und zwar gesehen von der Tankstelle neben der Sparkasse, wo seine Zoe stand und er dann sagte, hier parke ich am liebsten, ist immer was frei.
Ja, aber diese Guerilla-Aktionen, die brauchen wir irgendwie. Also ganz ehrlich, ich habe letztens auch in der Stadt, weiß nicht mehr, wo es war, auf dem Weg nach Berlin irgendwo, keine Ahnung, war ganz normale Säule belegt, zwei Verbrenner, dann haben wir einfach davor gestellt. Dann hat man halt mein längeres Kabel genommen, das blaue, schöne beim Tesla, das zusätzlich kaufen konnte, und habe mich quer hingestellt und dann bin ich mal gemütlich essen gegangen. Als ich zurückgekommen war, Terror. Was mir einfällt, das geht doch gar nicht. So, dann überlegen Sie sich mal, was bei Ihnen nicht geht. Ja, wir haben die Polizei schon informiert, sage ich, da freue ich mich jetzt. Und
gucken, wer abgeschleppt
wird. Das wird jetzt ein Riesenspaß. Ja. Ja, der Polizist hat dann bei einer Ermahnung belassen und alles war gut. Aber meine Frau zum Beispiel, die hat ein Knöllchen gekriegt in Ingolstadt an der Ladesäule. Weil nicht gekennzeichnet war das, also nicht sichtbar, so dass man es sofort sieht, dass die linke Seite, es waren links und rechts ein Stöpsel. Rechts stand ein Twizy, links fährt meine Frau hier und packt und lädt. Und kommt zurück, halbe Stunde später, war beim Notar, Knöllchen, 30 Euro.
Konnte man nicht sehen, dass es geladen wird. Ja?
Doch, aber da war ein Schild ganz oben über der Ladesäule und da hieß es, linke Seite, Behindertenparkplatz.
Oh.
Dann bin ich zur Stadt, habe ganz lieb gefragt, ob man das nicht lassen könnte, weil das doch schon ein bisschen blöd ist, wenn man schon nicht ordentlich kennzeichnet. Ja, ich hätte ja rechts davon, sage ich, nein, hätte nicht, weil das eine Einfahrstraße, dann wäre ich quer in der Einfahrstraße gestanden. Also nicht ich, meine Frau. Und dann haben wir es drauf ankommen lassen, dann gab es dann am Schluss 90 Euro, weil es ist dann Straf und dann Zwangsgeld und was weiß ich alles und dann ging es vor das Gericht und ich habe mir so viel Mühe gemacht und habe die ganze Presse vor das Gericht eingeladen, das wäre am Donnerstag der Prozess gewesen und leider Gottes ist dann am Mittwoch eine E-Mail gekommen und ein Fax, muss man sich mal überlegen, Fax in der heutigen Zeit.
Du konntest das empfangen, ne?
Nicht ja, schlecht. Ja, konnte, weil ich nur so ein altes Gerät stehen habe und ja, so eine Dreifachfunktion. Und auf jeden Fall war dann da drauf gestanden, dass der Prozess morgen ausfällt, weil die Stadt Ingolstadt die Kosten übernimmt. Was mir ausgerechnet waren ungefähr Anwaltskosten allen drum und dran 1200 Euro. Ne? Die leider Gottes der Steuerzahler zahlt. Das tut mir im Nachhinein auch leid. Aber es ist halt einfach, man muss ab und zu Zeichen setzen, weil sowas geht ganz einfach nicht. Man hätte es auch vernünftig lösen können. Mhm. Und das wollte man nicht. Und jetzt hat die Stadt Ingolstadt, nicht die Stadt Ingolstadt, sondern ein großes Lob an die Stadtwerke, ordentlich nachgerüstet. Mhm. Und eine sauber beschilderte, schöne Ladeinfrastruktur rund um die Altstadt angelegt. Kann sich jetzt wirklich keiner mehr beschweren, die funktioniert auch. Und da sind wir jetzt dann glücklich. Vielleicht hat das auch ein bisschen mit ausgelöst. Ja. Und man muss ab und zu paar Zeichen setzen, weil anders funktioniert es manchmal nicht. Man muss es manchmal erzwingen, ob man es will oder nicht. Tut manchmal ja weh.
Eine Kollegin heute beim Mittagessen hat gesagt, manch einer lernt einfach nur durch Schmerz.
So ist es.
Ja, ist nicht schön, ist aber so.
Ja, wir mussten die Helmvorschriften bringen und den Helm zwang, sonst hätten die Leute keinen Helm aufgesetzt.
Ja.
Heute ist es Usus. Viele Dinge musst du erzwingen, das geht manchmal nicht anders. Das ist schade. Wenn man auf die Vernunft der Menschen vertraut, funktioniert es meistens leider nicht.
Tja, das klingt nach einem Schlusswort. Mhm. Oder?
Ja.
Habt ihr noch was?
Nein, ich glaube nicht.
Ich glaube nicht, sagt der Bayer. Ja, dann würde ich sagen, machen wir den Deckel drauf. Wir können dann auch sagen, wer sich für den Bundesverband Elektromobilität interessiert, geht auf bem-ev.de.
Ganz wichtig.
Ganz wichtig.
Und Mitglied werden.
Genau, hingehen, angucken, Mitglied werden. Und wer unser Logo auf der Seite findet, kriegt von mir den letzten Aufkleber. Ui. Kannst du jetzt lange suchen, da ist nämlich keiner. Aber vielleicht, gell, Kurt, vielleicht ist da mal einer.
Ja, wir haben Aufkleber haben wir.
Ja, Aufkleber auch.
Ja, ja, genau. O-Zapft ist.
Ah, okay. Das hat eine erschreckende Tiefe, dieser Spruch jetzt. Mhm. Ja, genau. Gut. Ja, was bleibt noch zu sagen? Ganz herzlichen Dank, dass du da gewesen bist.
Super,
ja.
Gerne. Danke.
Vielen Dank.
Das war toll. Viel Spaß gemacht.
Ja.
Das war Episode 50 und zu 100 kommst du wieder, erzählst neue Geschichten.
Ja, mit Sicherheit.
Kommst du mit dem Mikrolino dann?
Ja, die Politik wird uns jede Menge Gelegenheit geben, dieses 100. zu feiern miteinander.
Ja, an der Stelle ist wahrscheinlich immer irgendwie was los. Also dann verabschieden wir uns. Das war's für diesmal. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
Ciao. Ciao.